Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film.
Herzlich willkommen bei Brainflix, dem Podcast über Psychologie im Film. Ich bin Christiane.
Und ich bin Julius, hallo.
Und du lachst schon so, weil du gerade wieder total albernen Quatsch gemacht hast.
Ja, beim Intro.
Ja, wie geht's dir denn, Julius?
Ja, ganz gut heute.
Ja, das freut mich, mir geht's auch gut. Und wir haben,
das wollte ich auch noch gerade fragen.
Ja, danke schön. Wir haben heute einen wunderschönen sonnigen Tag und haben gedacht, Mensch, jetzt haben wir schon angekündigt in der letzten Folge, jetzt müssen wir es auch mal durchziehen.
Ja.
Und haben heute wieder eine ganz reguläre, klassische Brainflix-Folge für euch. Und heute wird es worum gehen?
Um den Film Gegen die Wand.
Und um die Borderline-Persönlichkeitsstörung, weil die dort im Film meiner Meinung nach eine zentrale Rolle spielt. Aber genau das wollen wir dann später auch erörtern.
Genau.
Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, dass wir die lange Pause hier nutzen wollen, um unsere Sendung ein bisschen anders zu strukturieren. Vielleicht fällt das dem einen oder anderen gar nicht so richtig auf, aber wir haben uns gedacht, naja, was uns bei unseren letzten Folgen nicht so richtig gefallen hat oder auch nicht so viel Spaß gemacht hat, war diese chronologische Nacherzählung des Films. Deswegen haben wir gedacht, jetzt haben wir sowieso so eine lange Pause drin, jetzt können wir auch mal ein bisschen was ändern und wollen jetzt sozusagen die Filmbesprechung und den wissenschaftlichen Teil ein bisschen mehr miteinander verweben. Und also die ganzen Filmfakten und so, das kommt natürlich vorher trotzdem, aber wir wollen nicht mehr diesen chronologischen Ablauf haben. Genau, deswegen wird das alles ein bisschen dynamischer und durchmischter sein und nicht mehr so diesen Ablauf in Phasen haben. Aber am Ende gibt es dann trotzdem nochmal eine Studie, die ich für euch vorstellen möchte. Das wird dabei bleiben, weil das lässt sich in den meisten Fällen einfach nicht so gut mit dem Film verbinden. Und diesmal so gar nicht. Da habe ich sozusagen eine Studie rein aus persönlichem Interesse gewählt und nicht so wirklich geguckt, was passt jetzt besonders gut zu diesem Film. Und im Grunde geht es auch nur am Rande um die Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Ja, aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch ganz kurz zu bereden, was wir zuletzt so gesehen haben und ob da vielleicht ein paar coole Sachen dabei waren. Was hast du denn zuletzt gesehen, Julius?
Ja, gar nicht so viel die Woche. Ich hatte mir eigentlich mehr vorgenommen, aber ist dann doch weniger geworden als gedacht. Also ich habe zum einen den Film Aika geschaut. Das ist ein russischer Film.
Okay.
Und da geht es um eine Kirgisin, die illegal in Moskau sich aufhält und sehr viele Probleme hat. Also das ist so ein bisschen, ich habe ja auch so die Tage davor die Pusher-Reihe geschaut von Niklas Winding-Refn. Du kannst dir das vorstellen, die Pusherei, ohne dass sie jetzt kriminell ist, aber sie braucht auch innerhalb kürzester Zeit Geld von
also dubiosen,
ja, ja, nur nicht so auf stylisch gemacht, sondern sehr bedrückend.
Ja.
Genau, und sie braucht innerhalb kürzester Zeit Geld von dubiosen Menschen, die ihr Geld geliehen haben und das natürlich zurückfordern. Und der Film steigt auch ein, dass du erstmal so reingeworfen wirst. Sie flüchtet von so einer Entbindungsstation, weil sie hat gerade ein Kind entbunden. Und du fragst dich auch so ein bisschen am Anfang, warum hat sie das getan? Warum flüchtet sie davon? Und was sind diese Anrufe, die sie bekommt regelmäßig? Und was macht sie da überhaupt in Moskau? Und das löst sich dann schrittweise auf. Und das ist alles nicht sehr schön. Also der Film an sich ist gut, der hat mir auch sehr gut gefallen. Aber diese ganzen Umstände, die sind so bedrückend und der ganze Look auch, also das spielt auch während eines großen Schneesturms in Moskau, also es ist alles sehr kalt. Also es wirkt alles sehr kalt, es sind sehr kalte Bilder und, und da, wo sie auch lebt, sie wohnt dann in so ein Hostel quasi so, wo da auch sehr viele Migranten leben so. Und das ist so unglaublich runtergekommen und schlimm dort. Also da willst du einfach nicht, ja, da möchte ich einfach nicht leben, dachte ich mir so. Das ist einfach so schlimm. Und da dachte ich mir wieder so, Mann, hier in Deutschland geht es einem so gut, ne? Also zumindest mir. Mann, oh Mann.
Also ein sehr deprimierender Film.
Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Aber lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Die Darstellerin hat sogar den Darstellerinnenpreis von Cannes bekommen.
Jetzt dieses Jahr?
2018 war
das. Ach so.
Ja, also der ist schon 2 Jahre alt, so der Film.
Ah ja, okay.
Genau, aber hat damals diesen Preis bekommen. Kann ich auch nachvollziehen. Also das hat die wirklich sehr gut gemacht. Ich glaube, die ist auch nicht wirklich bekannt. Also die hat bisher wirklich nur insgesamt in 3 Filmen mitgespielt. Also auch in Tulpan, den hat der Regisseur auch gedreht. Also der Film ist von Sergei Dvortsevoy, entschuldigt, wenn ich das falsch ausspreche, ist ein russischer Regisseur, der auch, ich glaube bei den Oscars hat er bei Tulpan, war der mit dabei oder hat auch in Cannes, nee, in Cannes hat er gewonnen für Tulpan.
Und wo kann man den Film gucken?
Ich habe den über iTunes geschaut, das war so eine 99-Cent-Aktion, also ich weiß nicht, ob den, müsst ihr mal schauen, wo ihr den irgendwie euch ansehen könnt, aber auf jeden Fall gibt es den über iTunes.
Okay.
Ja.
Ja, ich habe gestern einen Film geguckt, der hat mich ziemlich überrascht. Ich habe mal wieder so in der Mubi-Bibliothek geschaut und ich will mich ja gerade so ein bisschen mit dem asiatischen Film näher auseinandersetzen, also insbesondere China und Japan.
Ja, sehr und, löblich.
Danke. Und Korea natürlich auch. Und ja, da ist mir ein Film in den Blick gestromert, der hieß auf Deutsch Kirschblüten und rote Bohnen. Auf Englisch heißt es einfach nur Sweet Bean. Und der fing so an wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Feel-Good-Film, also wo man denkt, okay, das läuft darauf hinaus, dass sich irgendeine besondere Freundschaft entspinnt und daran wachsen beide, so dieses Typische, was man so kennt. Und wie gesagt, das fängt auch eigentlich so an, aber das entwickelt sich zu so einem Sozialdrama, weil man halt mehr und mehr merkt, dass die Protagonisten des Films, das sind 3 insgesamt, alle aus verschiedenen Gründen aus der Gesellschaft ausgestoßen werden und ja, dann aufgrund der roten Bohnenpaste, die die alte Dame, die eine dieser 3 Personen ist, besonders gut zubereiten kann, ja, kommt es dann zu einer Verbindung dieser 3 Personen, weil einer dieser 3, der Mann, ein Restaurant führt oder ein Imbiss, wo er diese Bohnenpaste eben braucht. Und ja, es wird alles sehr rührend. Also man kann auch, also ich glaube, einige Leute würden sagen, der ist total kitschig, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen, aber ich habe wirklich gestern, also ab einem gewissen Punkt musste ich nur noch heulen. Das letzte Drittel habe ich komplett durchgeheult, das war so schlimm. Und es war einfach, also ich kann nicht wirklich sagen, dass er mega traurig ist, der ist auf jeden Fall traurig an manchen Stellen, aber vor allem einfach total rührend.
Ja, ich weiß, was du meinst so, also es gibt manchmal so Filme, die sind auch nicht traurig unbedingt, aber die sprechen mich emotional so sehr an, dass ich trotzdem dann weine, so ich weiß dann manchmal nicht, warum.
Ja, ja, manches hat mich ein bisschen erinnert an die Folge von Chef's Table, wo, ich glaube, das war eine koreanische Nonne, die aber auch Köchin ist, also die für ihre, für das Kloster, in dem sie lebt, kocht und diese Folge ging halt auch ganz stark darum, dass sie total mit dieser Natur verwurzelt ist und so und ne, in allem, was sie tut, irgendwie die Natur ehrt und so weiter und das spielt halt hier in diesem Film auch eine große Rolle und ich meine, bei den ganzen Ghibli-Filmen, die ich geguckt habe in der letzten Zeit, ist das auch immer ein wiederkehrendes Thema, deswegen bin ich da sowieso gerade so ein bisschen drauf gepolt und das spielte hier eben auch eine Rolle und deswegen hat mich das, glaube ich, sehr, sehr angerührt. Ja, ich kann den wirklich nur empfehlen, gibt's bei Mubi und schaut euch den mal an, wenn ihr da Bock drauf habt.
Gibt es den direkt in der Mediathek oder gibt es den so, gibt es ja diese rotierenden Filme?
Ach so, das ist aktuell in den rotierenden Filmen mit drin.
Ah ja, also hat man nicht unendlich Zeit, sich den abzurufen.
Ach so, ich dachte, wenn die da raus sind, wandern die in die Videothek.
Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das Mubi so handhabt. Also ich dachte immer, die sind dann ganz erstmal raus so aus dem Programm. Und die haben so eine Mediathek, wo sie Filme haben, die immer drin sind.
Ach so, okay. Das weiß ich nicht genau. Also ist auf jeden Fall jetzt gerade in der rotierenden Runde mit drin, aber da stand noch keine Warnung dran, dass das jetzt irgendwie nur noch ein paar Tage geht. Also ist noch ein paar Tage drin auf jeden Fall.
Gut.
So viel dazu, oder? Wir wollen das hier auch nicht.
Ja, nee, wir wollen das nicht zu lange laufen lassen.
Ja, wenn ihr daran interessiert seid zu wissen und immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was wir so gucken, könnt ihr uns gern bei Letterboxd folgen. Da sind die Links auch in den Shownotes.
Genau, das halten wir auch immer aktuell.
Ja. Ja, wir lieben ja, das Ganze zu tracken.
Oh ja.
So, dann kommen wir mal zum Hauptfilm für heute, Gegen die Wand von Fatih Akin, und der Julius gibt euch jetzt eine kurze Inhaltsangabe.
Genau. Also, Chahit und Sibel haben einige Gemeinsamkeiten. Beide haben türkische Wurzeln, leben in Hamburg und scheinen nicht an ihrem Leben zu hängen. Die beiden lernen sich in einer psychiatrischen Klinik kennen, nachdem sie beide einen Suizidversuch überlebten. Sibel, die auf der Suche nach einem türkischen Zweckehemann ist, um gleichzeitig ihre Freiheit zu leben und ihre traditionellen Eltern zufriedenzustellen, schafft es, Chahit von der Eheschließung zu überzeugen. Die beiden nähern sich einander an, doch ihre Beziehung steht sowohl aufgrund ihrer beider emotionalen Instabilität als auch der internalisierten kulturellen Wertvorstellung ihrer türkischen Heimat unter keinem guten Stern.
Genau.
Ja, also Gegen die Wand ist ein Film aus dem Jahre 2004 von Fatih Akin, und HauptdarstellerInnen sind unter anderem also Birol Ünel, der spielt den Chahit Tomruk, und den kennen die meisten sicherlich aus den Filmen, also der auch von Fatih Akin ist, Soul Kitchen oder auch Todesspiel, oder auch der zum Beispiel auch in den internationalen Filmen Duell Enemy at the Gates mitgespielt. Ja, und es soll noch dazu gesagt werden, also Birol Ünel ist vor kurzem auch erst gestorben an Krebs. Das kam auch sehr überraschend, fand ich zumindest.
Ja, mir war da das nicht bekannt. Ja, genau, da er keine Person ist, die irgendwie so ständig im Rampenlicht war. Deswegen, ja.
Genau. Hat mich schon recht berührt, fand ich.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und zweite Hauptdarstellerin ist Sibel Kekili. Sie spielt die Sibel Güner. Und sie kennt man unter anderem, also die meisten kennen sie sicherlich als die Shay in Game of Thrones. Oder sie hat auch zum Beispiel die Sarah Brandt spielt sie in den Kieler Tatort. Dadurch ist sie auch nochmal bekannt geworden für ein größeres Publikum. Und auch in dem Spielfilm What a Man mit Matthias Schweighöfer hat sie auch mitgespielt.
Mhm.
Also das war jetzt so ein größerer deutscher Film.
Ja.
Sie spielt sonst eher selten in Filmen mit. Also,
ja, okay.
Genau. Gut, dann haben wir noch Katrin Striebeck. Sie spielt noch eine größere Nebenrolle. Sie spielt nämlich die Maren. Und sie hat unter anderem auch in mehreren Tatortfilmen mitgespielt, auch in Soul Kitchen oder in der Serie auch mit Matthias Schweighöfer, You Are Wanted, die mal auf Amazon lief.
Ja, ja.
Dann die vierte größere Rolle, also spielt der Güven Kirac oder Kirak, er spielt den Seref, den Freund von dem Chahit, und er hat zum Beispiel in Filmen wie Kebab Connection, Das Netz 2.0 oder Die Prüfung mitgespielt, die mir jetzt alle nicht so viel sagen.
Ach so, das ist der Cousin oder?
Der sich als der sich als Onkel ausgibt.
Ah ja, ja, genau.
Also die so sind ja nur befreundet, aber wegen der Familie, da gehen wir noch mal ein bisschen
drauf ein.
Genau. Dann ja, Regisseur habe ich ja schon genannt, also Fatih Akin, den kennen sicherlich viele in Deutschland, also er ist wirklich ein sehr bekannter und hat auch mit Gegen die Wand seinen großen Durchbruch gehabt. Er hat unter anderem auch noch Filme gedreht wie Soul Kitchen, Chick oder Aus dem Nichts. Produzenten sind gewesen Stefan Schubert und Ralf Schwingel. Sie haben beide auch schon Filme produziert wie Im Juli, also auch von Fatih Akin, Kebab Connection oder auch Tanöd. Drehbuch hat Fatih Akin selbst geschrieben. Und er hat auch, also er hat zu vielen seiner Filme auch selber das Drehbuch geschrieben.
Also könnte man sagen, er ist so ein
Autorenfilmer. Genau, richtig. Ja. Also außer vielleicht zu Chick, da hat er das nicht gemacht, weil auch die Vorlage ist auch nicht von ihm.
Ja, ja.
Aber ansonsten hat er zum Beispiel Drehbuch geschrieben zu Im Juli, Soul Kitchen oder auch Aus dem Nichts. Dann für die Musik waren mehrere zuständig, zum Beispiel Alexander Hacke, Maceo Parker oder Daniel Puente Encina. Und der Alexander Hacke zum Beispiel, der hat auch für Fatih Akin in dem Film The Cut den Soundtrack beigesteuert oder Musik beigesteuert. Und der Daniel Puente Encina, der hat im Juli den Soundtrack beigesteuert. Und der Maceo Parker, da habe ich gesehen, also der ist größtenteils, also der ist Musiker, produziert halt so Opern und so weiter, aber hat jetzt im Filmbereich eher wenig zu tun. Genau, ansonsten ist halt viel so, was Musik angeht, viel Soundtrack, also so bekannte Stücke, bekannte Songs, die man so aus der Popkultur kennt, zum Beispiel Deepish Mode und so weiter, sind da zu hören. Ja, für die Kamera war der Rainer Klausmann zuständig. Der hat zum Beispiel Kamera geführt in Filmen wie Der Untergang, Invasion oder Aus dem Nichts. Und für den Schnitt war der Andrew D. Bird zuständig. Der hat auch schon geschnitten in Filmen wie Absolute Giganten, auch Soul Kitchen, also auch schon mehrmals mit Fatih Akin zusammengearbeitet und zuletzt auch für den Film Gut gegen Nordwind. Jetzt komme ich ein bisschen zu Trivia rund um den Film. Also der Film feierte seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin, also am 12. Februar 2004 und lief dann regulär am 11. März 2004 im Kino, also im deutschen Kino an. Und der hatte sogar relativ viele Zuschauer für einen deutschen Film. Also der hatte bis Ende des Jahres über 760.000 Zuschauer und hat schon recht viel eingespielt. Also war schon erfolgreicher.
Hast du den im Kino gesehen damals?
Ich nicht. Also da war ich 18 oder so, als der lief. Und da habe ich solche Filme eigentlich alleine nicht im Kino geschaut.
Ja, okay.
Weil das auch eher so ein, das ist ja auch eher so ein Indie-Film, sage ich mal, ein deutscher Indie-Film. Den habe ich so wahrgenommen in den Medien, weil der war ja damals durch den Gewinn des Goldenen Bären war der ja sehr in den Medien und dann später durch die Bild mit der Kontroverse um Sipe Kikili. Genau, und zum Goldenen Bären ist noch dazu gesagt, also das war der erste deutsche Film nach 17 Jahren, der den Goldenen Bären gewinnen konnte, obwohl das ja ein deutsches Filmfestival ist.
Okay.
Und sonst nur internationale Filme gewonnen haben davor. Krass. Und er war dann wirklich so der erste, ich glaube davor, weiß nicht, welcher davor war. Vielleicht die Blechtrommel oder so? Ich weiß es gerade nicht.
Ja.
Genau. Der Film wurde auch größtenteils in Hamburg und sowie in Istanbul gedreht. Also wirklich direkt auch an Originalschauplätzen. Also ja. Zum Beispiel dieser Club, in dem die da mehrmals sind. Also Die Fabrik heißt er ja. Der wurde auch wirklich in diesem Club Die Fabrik gedreht.
Ach so, der heißt sogar so.
Wirklich.
Okay.
Genau. Und auch wirklich an Originalschauplätzen in Istanbul. Und da war dann auch nochmal so eine Kontroverse oder halt so ein Problem, was aufkam, weil der Büro Ünel, der hatte keinen Wehrdienst geleistet in der Türkei und das muss man halt tun, sonst kommt man halt in den Knast oder so. Und er durfte dann nicht in die Türkei einreisen. Und die mussten da aber drehen, weil die Schlussszenen spielen dann natürlich in Istanbul.
Ja.
Und da ist es aber so gewesen, dass das türkische Parlament dann in letzter Minute entschieden hat, dass er dann doch darf, ohne dass ihn da drohende Sanktionen
drohen. Ja,
genau.
Okay, verstehe.
Ja, ansonsten ist es noch so, Sibel Kekili, die wurde im Kölner Einkaufszentrum entdeckt und die wurde aus 350 Bewerberinnen für die Sibel Günel ausgewählt.
Mhm.
Ist auch ein Zufall, dass die auch Sibel heißt.
Ach so, weil ich dachte, sie haben das nach ihr benannt, die Rolle.
Nee, also ich weiß nicht, ob der, also das habe ich jetzt nicht gefunden, ob dann wirklich Fatih Akin das zugeschnitten hat, den Namen.
Ja.
Kann aber auch ein Zufall sein.
Ja, okay.
Es ist jetzt auch ein Name, der öfter vorkommt. Auch sogar in dem Film kommt eine Sibel vor, also so eine türkische Sportlerin, die heißt Sibel. Ich glaube, der ist gar nicht so selten.
Ja.
Und der Sibels Bruder, Yilmaz, der ist sogar Fatih Akins eigener Bruder, also Cem Akin.
Ah.
Da hat er sogar noch ein bisschen seine eigene Familie da reingebracht. Genau, ansonsten ist es noch zu sagen, also um die Kosten gering zu halten, haben auch viele der DarstellerInnen eigene Klamotten mitgebracht.
Mhm.
Also zum Beispiel die Birol trägt, das ist dann auch so sein eigenes Repertoire gewesen.
Mhm.
Ja, kann gut hinhauen. Aber es wurde nicht in seiner eigenen Wohnung gedreht.
Ja, das wäre wirklich tragisch gewesen. Wenn man, also ja, ich denke, alle, die zuhören, wissen, wie diese Wohnung aussieht.
Genau, da gehen wir auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Genau, das ist das Nötigste jetzt zum Film. Genau.
Ja, alles klar.
Dann können wir auch zur Besprechung übergehen, oder?
Können wir machen, ja. Und dann versuchen wir es gleich mal nicht so chronologisch zu machen. Und du kannst mir ja einfach mal sagen, weil deine Sichtung auch noch ein bisschen frischer ist. Du hast den heute nochmal gesehen. Ich habe den vor einem Monat gesehen. Wie du die beiden Hauptcharaktere so beschreiben würdest. Also wenn du dir den Jahid anschaust. Was ist das für ein Typ?
Also was mir sofort so in den Sinn kam, ist impulsiv. Also sind beide sehr impulsiv. Die lassen ihre Emotionalität und ihre Gefühle, die halten sie nicht hinterm Berg. Also die haben keine Probleme damit, da jedes Mal sehr übertrieben das auch zu äußern.
Also mit übertrieben meinst du so unangemessen, dass
ja,
der
genau.
Situation
also
nicht angemessen
ist? Das ist jetzt nicht unbedingt sowas, was man jetzt von Menschen erwartet in gewissen Situationen. Also das ist schon
ja.
manchmal schon sehr über die Stränge.
Ja, ja, das ist interessant. Ich habe dich ja nur nach Jahid gefragt und du hast jetzt trotzdem beide sofort
genannt. Ja, aber sehr auf unterschiedliche Weise sind die so emotional. Also er ist halt sehr aggressiv.
Okay.
Sehr ausfallend auch so, ja, was so das Verbale angeht. Und sie ist halt so total, also sie möchte einerseits, sprüht sie vor Leben so, ne? Sie möchte unbedingt so ausbrechen aus ihrem traditionellen Umfeld so. Da spürt man so richtig Lebensfreude so. Aber andererseits ist sie auch immer hart dran so, sich da selbst zu zerstören so.
Mhm.
Also sie hat eine sehr selbstzerstörerische Art so.
Ja.
Hat aber auch der Chahid.
Ja. Ja, bleiben wir nochmal kurz bei der Emotionalität. Ist das denn für dich, also du hast jetzt bei ihm besonders so die negativen Emotionen hervorgehoben. War das für dich nur wirklich negativ oder hat er das, diese Intensität der Emotionen auch so im positiven Bereich?
Na, ich sag mal eher so, am Anfang ist das halt größtenteils negativ.
Mhm.
Also da wird er auch als sehr, also auf mich hat er einen sehr negativen Eindruck gemacht. Ich dachte mir auch erstmal so, boah, wie kann ich mit denen connecten? So.
Ja.
Der ist sehr schwierig. Also auch, ich habe den ja jetzt nochmal ein zweites Mal geguckt innerhalb kürzester Zeit. Also
ja.
Davor habe ich den ja nochmal für unsere Herzensfilmfolge da geschaut.
Ja.
Und da ist es mir schwer gefallen, mit dem zu connecten. So. Da dachte ich mir erstmal so, boah, ist der anstrengend. Und also mit dem könnte ich überhaupt nicht klarkommen. So. Aber jetzt so beim zweiten Mal schauen, weiß ich ja so, wie der sich dann entwickelt. So. Und da fand ich dann zum Ende hin, konnte ich dann schon mehr mit ihm anfangen. So. Und da konnte ich auch seine Tragik dann so verstehen eigentlich.
Mhm.
Und warum er eigentlich so handelt in manchen Situationen.
Okay. Und wie ist das bei ihr? So mit der Valenz der Emotionen, ist das bei ihr auch eher negativ oder durchaus auch positiv?
Hält sich so die Waage, sage ich mal. Also sie ist ja sehr selbstzerstörerisch, das zeigt sie ja auch gleich am Anfang, indem sie sich da versucht umzubringen und das sogar mehrmals versucht. Aber dann ist sie so eine, die, also sie kann sehr gut auf, also sie geht gerne auf Menschen zu, sie hat überhaupt kein Problem damit, so mit Menschen zu reden, mit Fremden.
Was er ja schon durchaus hat, ne?
Ist er halt schon. Also er ist eher so in sich gekehrt und weist er Menschen von sich ab.
Mhm.
Also das macht er ja auch mit ihr dann am Anfang. Also der will eigentlich nichts mit ihr zu tun haben erstmal.
Mhm.
Und sie ist halt sehr extrovertiert und geht sofort auf ihn zu. Und sie hat natürlich auch ein Ziel, aber man merkt schon, so, dass es keine große Hürde für sie ist, andere anzusprechen.
Mhm.
Und auch ihre Gefühle auch direkt zu äußern. So. Und er hat dann größere, also er hat wirklich sehr große Probleme damit, das zu äußern.
Ja.
Das fängt ja dann auch an, als die Bell anfängt, dann so Fragen zu stellen.
Okay,
da blockt er sofort ab, da können wir ja auch nochmal drauf eingehen.
Da kommen wir auf jeden Fall drauf, ja genau.
Genau, also die sind da schon sehr unterschiedlich. Die ist sehr offen, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr
positiv dem Leben
positiv
gegenüber eingestellt.
Genau. Was wollte ich noch sagen? Jetzt fällt es mir selber nicht ein. Was war nochmal deine Frage?
Meine Frage war eigentlich, ob die Emotionen bei ihr auch positiver Art sind.
Ja, also im Gegensatz zu Chahid auf jeden Fall.
Okay, okay.
Ja.
Und du hast auch schon angesprochen, dass die beide autoaggressives Verhalten zeigen. Also beide haben Suizidversuche hinter sich, was wir auch sofort erfahren, weil sie lernen sich ja dadurch auch kennen. Kannst du da nochmal ganz kurz erzählen, wie sich das zugetragen hat jeweils?
Also beim Chahid ist es so, dass er sehr besoffen Auto fährt. Es ist sogar so, also in diesen Anfangsszenen da, in dem er da betrunken ist, da ist er sogar tatsächlich betrunken.
Also, oh, okay.
Also der hat ja eh, also der Birol, der ist ja selber, also privat war der auch so, dass er sich das mal gerne mal über die Stränge geschlagen hat.
Mhm.
Also war das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass er da wirklich besoffen war am Set und so.
Okay.
Und das hat dann halt der Fatih Akin dann auch gefilmt.
Okay, krass.
So ein bisschen wie bei Apocalypse Now mit Martin Sheen, als er da wirklich auch unter Drogen stand. So.
Ja, ja.
Und besoffen war.
Aber das war schon in beiderseitigem Einvernehmen und das war auch so gewollt.
Nee, ich glaube, was ich so gelesen habe, wenn ich mich hier erinnere, also der hat wohl gewartet auf eine Szene und hat sich dann volllaufen lassen währenddessen
ja,
und dann war der halt total betrunken, als er dann eigentlich zu der Szene, als zu der Szene kam und dann hat dann Fatih Akin gesagt, naja, okay.
Dann wir nutzen trotzdem. Wir das
ja.
Okay, krass, ja.
Genau, und er fährt dann betrunken Auto, also der ist ja nicht wirklich betrunken Auto gefahren bei der beim Dreh, aber in dem Film dann als seine Figur. Genau, und Also man erlebt ihn am Anfang sehr desillusioniert, also hat keinen Bock eigentlich auf gar nichts so. Mhm. Also er steht eigentlich so wirklich so an der Schwelle, dem er eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat. So, naja, an der Schwelle, sag ich mal, der will sich ja wirklich das Leben nehmen. Dann.
Ja.
Indem er dann, ja, also ohne zu bremsen, gegen die Wand fährt. Und deswegen auch der Titel gegen die Wand.
Mhm.
So das Offensichtliche, natürlich hat das auch noch mehr Sinn, dieser Titel, aber das ist dann so exemplarisch dafür.
Okay, und wie war das bei Cybele?
Bei Cybele ist es so, sie hat sich, also bei ihr bekommt man das nicht aktiv mit, dass sie sich da ihren Suizidversuch, sie lernt man ja erst in dieser Klinik kennen.
Mhm.
Und sie hat wohl offensichtlich ihre Pulsadern aufgeschnitten. Wie dann auch Birol, Chahid später dann meint, sie hat es falsch gemacht. ja, sie hätte es senkrecht machen müssen, waagerecht ist halt scheiße, wie er gesagt hat.
Mhm.
Und genau. Und ja, sie hat sich halt ihre Pulsadern aufgeschnitten. Das kommt auch noch öfter in dem Film vor, dass sie das immer auf diese Weise tut.
Mhm. Fallen dir noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen den beiden auf?
Naja, türkischstämmig sind sie, genau. Ja, der Jahid, der ist so, also wie man das so mitbekommt, hat er wohl nicht mehr viel zu tun mit seinen türkischen Wurzeln.
Mhm.
Wie auch dann der Bruder von der Cybele später auch sagt oder fragt, du hast wohl dein Türkisch vergessen oder so, verloren. Und ja, also man würde den jetzt auch nicht wirklich als Türken so einordnen, so, na, zumindest so als Traditionellen. Also der hat eigentlich, so wie man ihn da kennenlernt, also die einzige Verbindung ist so sein bester Freund.
Hm.
Ne? Der ist halt auch türkischstämmig und mit dem hat er halt öfter zu tun, aber ansonsten mit der Tradition und so weiter hat man das Gefühl, dass ihn das gar nichts angeht. So. Und auch religiös und so weiter ist auch nicht.
Ja, ja. Ja, okay, muss man auch nicht sein.
Ne? Nö, aber das ist, es kommt ja öfter vor. Also,
Kultur und Religion sind halt auch nochmal zwei verschiedene.
Sind verschiedene, ich weiß das.
Nee, ich will das nur nochmal klarstellen. So.
Genau, aber weil ja viele Türken dann auch dem Islam angehören.
Ja.
Deswegen nochmal so als Hinweis.
Und hattest du das Gefühl, dass er diese Wurzeln so aktiv beiseite geschoben hat und damit nichts mehr zu tun haben will? Oder ob sich das einfach über die Zeit hinweg so verlebt hat, weil er nun mal in Deutschland ist und da vielleicht nicht so in der türkischen Community sich aufhält?
Wird auf jeden Fall nicht explizit erwähnt. Ich habe eher das Gefühl, dass sich das so verlebt hat. So.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob er das wirklich jetzt gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Es gibt halt keinen bestimmten Grund dafür, warum er das, es wird auch nicht erwähnt, warum.
Ja.
Ja, also man kann es nur vermuten. Also man bekommt ja über ihn eigentlich sehr wenig mit, so, also eigentlich nur so bruchstückhaft, so, weil er natürlich nicht viel von sich äußert.
Ja, er ist sehr verschlossen, das stimmt.
Genau. Und bei der Cybele da er, also sie kommt halt aus einem sehr traditionellen Familienhaus, also besonders der Vater ist sehr strenggläubig und auch sehr auf Tradition bedacht und deswegen ja auch dann dieser Plan, dass sie jemanden heiratet, also der auch noch türkischstämmig ist. Also der Vater wäre überhaupt nicht einverstanden damit, wenn der irgendwie eine andere Herkunft hat.
Mhm.
Also es muss auf jeden Fall ein türkischstämmiger Mann sein.
Mhm.
Und die Mutter ist halt eher so, sie macht halt, da hat man so ein bisschen das Gefühl, sie macht halt das mit, was halt der Vater sagt. So, ne? Sie steht halt sehr unter seinen Pantoffeln. Und der Bruder ist halt auch sehr, wie soll ich sagen, sehr dominant gegenüber auch Cybele. Das bekommt man auch sofort mit. Also, dass er dann auch natürlich den Jahid sehr, sehr detailliert ausfragt und so.
Ja.
Und dann auch natürlich diese Frage stellt, naja, was ist mit deinem Türkisch und so weiter. Also, der legt auch sehr großen Wert darauf.
Ja, der ist sehr misstrauisch. Ne?
Genau, auch so, naja, was die beiden so, also dem Vater und der Sohn, also der Bruder, die sind halt sehr auf Ehre bedacht, so.
Mhm.
Na, wie das auch in diesem Kulturkreis oftmals so ist, so diese Ehre, Verteidigung und so weiter.
Mhm.
Was natürlich dann auch Fatih Akin auch sehr anprangert, so dieses falsche Ehrgefühl, so.
Mhm.
Also ich kann das jetzt natürlich nicht beurteilen, aber es ist natürlich oft so, also da werden Entscheidungen getroffen, wo ich mir da auch so denke, naja, ob das wirklich was mit Ehre zu tun hat, wenn man dann die eigene Tochter verstößt und so weiter. Also da kommen wir ja später auch nochmal dazu.
Mhm.
Genau, das wird hier auch nochmal so gezeigt.
Und was würdest du sagen, wie ist so ihre Verbindung zum Islam oder zur traditionellen Familie? Ist das was, wo du sagen würdest, das lebt sie oder?
Das bekommt man jetzt nicht so explizit mit. Also es wird jetzt nicht wirklich erwähnt, ob sie jetzt mal religiös war und so weiter oder ob sie, warum sie dem abgeschworen hat. Was ich nur so mitbekommen habe, dadurch, dass sie ja sehr lebensfroh ist und so weiter und dieser Lebensstil, die halt die Familie pflegt, das ist nicht damit vereinbar. Ne? Und deswegen will sie ja daraus ausbrechen. So. Und das sagt sie auch Jahid dann später so. Ne? Sie möchte ja halt leben, sie möchte tanzen, sie möchte ficken, sagt sie ne, explizit. Und sie möchte halt auch mehr als mit einem Mann das machen. Ne? Und das passt halt nicht in ihr Lebenskonzept. So, ne? Und natürlich überhaupt nicht in das Konzept von ihrer Familie.
Ja.
Und deswegen will sie ja dann diese Scheinehe eingehen, damit sie halt nun mal diese Freiheit bekommt, weil solange sie halt keinen Mann hat, kann sie nicht von zu Hause weg.
Ja, verstehe. Okay, also ich finde das ganz interessant, was du jetzt gesagt hast über die Charakterisierung der beiden, also gerade jetzt in Bezug auf ihre Herkunft.
Hm.
Weil du hast ja gesagt, die haben beide die gleiche Herkunft, ne? Also beide einen türkisch-stämmigen Hintergrund und leben aber beide schon in Deutschland. Er ist doppelt so alt wie sie, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
Ja, genau. Was ja auch die Mutter dann anprangert später, sagt auch so, ne, muss der wirklich so alt sein?
Ja.
So. Sie ist ja wirklich nicht zufrieden damit, ja, mit der Wahl dann von Sibel, aber ja.
Genau, aber das deutet auch nochmal darauf hin, dass sie trotz dieser Ähnlichkeiten schon eine andere Biografie einfach auch haben.
Mm, ja.
Und ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr dahinter schauen, was vielleicht wirklich so hinter den Motivationen und Verhaltensweisen steckt der beiden. Weil er bekommt ja auch diesen Wutausbruch ganz überraschend, als Sibel ihn nach seiner früheren Frau gefragt hat, ne?
Ja. Also man bekommt das nur so schrittweise mit, was mit der Frau passiert ist, also durch die Maren, also durch die Freundin von dem Jahid und durch einen Zeitungsausschnitt. Also ich habe dann extra mal pausiert bei dem Film, weil später ist ja dann dieser, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen.
Ja, wir spoilern.
Also wir spoilern ja eh, also wer den Film noch nicht geschaut hat, sollte das jetzt einfach nicht anhören. Und also da gibt es irgendwann diesen Zeitungsausschnitt, den dann der Bruder hat, also von der Sibel, der Bruder, der sieht ja das dann in der Zeitung mit diesem Mord und so, also dieser Mord aus dem Affekt. Und da steht ja alles, also ich habe es nochmal pausiert, weil da sehr vieles drin steht, was eigentlich auch nochmal so wichtig ist, weil die Person, also die er da geschlagen hat, die stirbt auf jeden Fall sofort. Und weil das auch nicht so eindeutig war, ob die wirklich tot ist, die Person, das sieht man wirklich nur in diesem Zeitungsausschnitt.
Also du redest jetzt von dem Mord, den er begeht.
Genau,
ja,
richtig. Und
das ist ja der Liebhaber von der Sibel.
Genau, richtig.
Den er erschlägt im Affekt.
Genau, und weil er auch den Jahid auch, naja, ganz schön.
Der hat den ganz schön provoziert.
Ja, genau.
Und
da steht auch
nicht,
noch.
Nicht, dass das jetzt irgendwie eine Rechtfertigung wäre, ne, aber das hat halt zu dieser Situation geführt.
Ja. Ja. Aber da steht auch nochmal drin, wegen der Frau von dem von den Jahid, dass die wohl auch bei einem Unfall umgekommen ist.
Okay.
Ja.
Okay, na, das ist natürlich interessant. Das ist eine Information, die lag mir noch gar nicht vor. Und das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf ihn, ne? Weil man weiß ja direkt vom Anfang an, so, der fährt gerne mal betrunken Auto.
Genau, ich weiß nicht, also es stand nicht drin, ob es ein Autounfall war, aber beim Unfall geht man meistens davon aus, dass es wohl irgendwie ein Autounfall war.
Ja.
Also zumindest habe ich das gleich so assoziiert.
Ja, irgendwie. Ich auch total.
Und weil natürlich der Zusammenhang dann mit seinem eigenen Suizidversuch,
richtig,
würde dann das nahe, wäre dann naheliegend, genau. Und deswegen, also das fand ich nochmal ganz interessant, so in dem, dieser kleine Ausschnitt, also so, wenn man den jetzt normal guckt, kann man das nicht alles lesen.
Ja,
aber wenn man es pausiert, kann man sich den Zeitungsausschnitt durchlesen. Da steht wirklich sehr viel interessante Dinge stehen da drin.
Okay, also wenn man jetzt wirklich vom Schlimmsten mal ausgeht und man annimmt, dass das irgendwie im Rahmen eines erweiterten Suizidversuchs passiert ist, dass sie dabei gestorben ist, dann hat das, also das hat auch nochmal einen krassen Impact und macht irgendwie sein Leid nochmal greifbarer, ne? Aber das ist natürlich jetzt, wie du sagst, wenn da nur Unfall steht, wissen wir es ja nicht genau.
Genau. Und was ja die Maren noch offenbart, weil die Sibel fragt ja auch irgendwann, weil sie kann ja Jahid nicht fragen, der flippt ja mal sofort aus. Und die erzählt ihm ja auch, also dass dass Jade wohl sie sehr, sehr doll geliebt haben soll. Ja. Mhm. Also, dass da wohl eine sehr starke Bindung war.
Also, dass der unglaublich verletzt ist aufgrund dessen, dass sie nicht mehr da ist, das merkt man sofort.
Ja.
Also, wie sie jetzt auch immer gestorben sei, aber das...
Das erklärt ja vieles so. Also, und deswegen ist es auch so spannend eigentlich so die Entwicklung von Jade. Also, der ja am Anfang eigentlich so ein komplett... Da denkst du dir auch so, was ist das für ein Typ so? Da kommst du ja überhaupt nicht ran so. Der aber später sehr, sehr viel greifbarer wird, so. Mit dem ich dann auch wirklich sehr gut mitfühlen kann. So.
Und glaubst du, so wie Jahid ist, mit seinem ganzen Charakter und seinen Wertvorstellungen und dem, wie er durchs Leben geht, glaubst du, das ist nur durch den Tod der Frau so gekommen? Oder glaubst du, das ist irgendwas, was sich vorher schon irgendwie manifestiert hat?
Kann natürlich auch daran liegen, an seiner Psyche, ich weiß nicht, also kann natürlich das nochmal verstärken, so diese Trauer, also natürlich andere Menschen würden da, also jeder geht ja anders mit Trauer um, so, ne, manche verarbeiten das irgendwann und dann ist vielleicht irgendwann, können sie wieder ein normales Leben beginnen, also bei ihnen ist es wirklich so, also da scheint es ja wirklich so zu sein, dass seit dem Tod seiner Frau gar nichts mehr ging. Also, dass er komplett abgesackt ist und dass es das nur noch verstärkt hat, was er vielleicht vorher schon hatte, so an Problemen.
Ja.
Das weiß man aber nicht. Also, das kann man nur vermuten. Und natürlich besprechen wir jetzt hier ja auch Borderline-Persönlichkeit und das siehst du ja sehr stark in den Jahid, oder?
Ja, ja.
Genau, und deswegen kann das ja natürlich das noch mehr verstärkt haben dann,
genau,
den Verlust.
Weil wir ja wissen, dass Persönlichkeitsstörung nicht durch irgendwas im Erwachsenenalter, durch irgendein Trauma im Erwachsenenalter plötzlich entstehen, sondern die entstehen ja meistens schon in der Kindheit oder Jugend und werden dann im frühen Erwachsenenalter meistens so manifest, dass sie dann auch diagnostiziert werden, wenn man sich denn in Therapie begibt. Deswegen glaube ich auch, dass das eine Entwicklung ist, die schon lange vor dem Film stattgefunden hat, dass es dazu kam, dass das sozusagen an die Oberfläche kam. Und genauso sieht das auch der Autor eines Buchkapitels, was ich verlinke. Es gibt ja diese Buchreihe von Springer, wo verschiedene Filme so psychologisch betrachtet werden und auch philosophisch, soziologisch. Und da wurde auch dieser Film betrachtet im Rahmen der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Deswegen war ich da ganz froh, dass ich da so mit meiner Annahme so ein bisschen bestätigt wurde. Und da steht auch drin, dass die ganz klar vermuten, dass er durch den Verlust seiner Frau nicht ursächlich traumatisiert wurde, sondern dass das eine Retraumatisierung war, dass vorher schon irgendwas stattgefunden haben muss, wo sie auch interpretiert haben, dass das zu der Ablehnung seiner türkischen Identität geführt hat.
Okay.
Und das finde ich so rückblickend auf jeden Fall plausibel.
Mhm.
Weil diese Verlusterfahrung, die er gemacht hat mit seiner Frau, die hat wahrscheinlich dann irgendwelche kognitiven Schemata bei ihm hervorgerufen, die er sowieso schon in sich hatte, nach dem Motto, ich bin allein, ich werde auch immer allein sein und alle verlassen mich. Und das wird natürlich durch diesen Verlust nochmal verstärkt. Ne? Und wir sehen ja auch ganz klar, dass er den Verlust offenbar nie überwunden hat. Ne? Also er ist ja auch, wie du gesagt hast, also er leidet unter Alkoholmissbrauch. Das Fahren unter Alkoholeinfluss, also generell das riskante Fahren, ist ja auch so ein impulsgesteuertes Verhalten und so. Und insofern finde ich das alles sehr plausibel, dass er eben die Borderline-Persönlichkeitsstörung hat. Aber eben, dass es nicht durch den Tod der Frau kam, sondern dass er frühere Erfahrungen gemacht hat, die eben irgendwie mit seinen Eltern und der Migration nach Deutschland zu tun haben könnten. Und das Ablehnen seiner türkischen Wurzeln hängt dann wahrscheinlich auch mit diesem Trauma zusammen, wie ich gerade gesagt habe, über das wir aber halt nichts weiter erfahren.
Genau,
also das ist wirklich alles Interpretation.
Ja.
Genau. Ja, dann behalt doch das, was wir bis jetzt schon mal so gesagt haben, im Hinterkopf, weil das werden wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Und ich werde jetzt erstmal die Diagnosekriterien so ein bisschen mit dir durchgehen. Und du kannst dann immer wieder im Hinterkopf behalten, inwiefern das im Film auch eine Rolle spielt. Und ich glaube, da werden wir sehr viele Anhaltspunkte haben.
Ja.
Aber zunächst einmal würde ich gern von dir wissen, was fällt dir denn zum Begriff Borderline ein? Also kennst du zum Beispiel Betroffene, die das haben? Oder du kannst auch gerne mal sagen, was du für Grundannahmen hast. Und wir gucken dann, ob sich die als wahr oder vielleicht als Vorurteil herausstellen.
Also für mich ist das mal so schwierig zu erklären. Also ich würde eher so sagen, so dass diese Menschen sehr impulsgesteuert sind, so. Also und auch emotional sehr, sehr ins Extreme, wie soll ich sagen?
Tendieren.
Tendieren, genau. Und auch zum Beispiel, ja, wenn es dann auch besonders so in Partnerschaften, wenn es darum geht, so sehr besitzergreifend sind.
Mhm. Kannst du das besitzergreifend noch ein bisschen ausführen, was du damit meinst? Also meinst du das Geldversucht eine
auch
Rolle
so
spielt?
Verlustängste sowas. So, aha, dass okay. Wenn irgendwas nicht so richtig läuft, dass sie gleich denken, ja, ich werde jetzt verlassen, bin immer alleine und so weiter, dass sie sofort in diese Extreme denken. So, ne?
Okay.
Und dass sich natürlich dann auch auf andere Lebensbereiche dann so das erweitert.
Also dass, wenn zum Beispiel mal eine kleine Streitigkeit aufkommt, dass sofort sozusagen die Katastrophe antizipiert wird, so ich werde jetzt verlassen.
Genau, also dass sie auch, also dass Streitereien auch ja sehr oft vorkommen bei den Personen. Also dass da nicht so unbedingt so ein Harmoniebedürfnis da ist. Also dass immer sofort so, naja, okay, lass mal es einfach oder halt so dieses wieder vertragen und so, dann wird das halt sehr stark aufgebauscht oder so. Ja.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob ich auch so privat habe ich noch nicht so oft mit solchen Persönlichkeiten zu tun gehabt. Also ich kenne das meist so vom Hören.
Ja, okay.
Sagen, so.
Ja, ich kenne mehrere Betroffene, also zwei Personen, die auch diagnostiziert sind und eine, bei der ich mit dem Wissen, was ich habe, sehr stark annehme, dass das eine Problematik ist in ihrem Leben. Und insofern weiß ich, was du meinst und kann das auch teilweise bestätigen. Also gerade dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Katastrophisieren, das kenne ich zum Beispiel auch und da werden wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber vielleicht ist manches von dem, was du sagst, auch was, wo Betroffene vielleicht eher sagen würden, na, das finde ich jetzt nicht so gut, würde ich eher ablehnen, aber da kommen
ja,
wir auch
nee,
vielleicht
das,
drauf.
Ich
wollte das ja auch ein bisschen provozieren.
Annahme, genau.
Ich wollte das ja auch ein bisschen,
Ich will da nichts irgendwie Falsches, es ist ja auch mal schwierig, dann nichts Falsches zu sagen. So. Das war jetzt nur meine Annahme, so. Das kann natürlich auch falsch sein.
Ja, ja, genau. Ja. Ich wollte ja auch deine Vorurteile so ein bisschen erfahren,
genau.
Weil die sind einfach da auch so in der breiteren Bevölkerung, ne? Und ich glaube, jemand, der sagt, ich bin vollkommen vorurteilsfrei, der fasst sich nicht ganz richtig an die eigene Nase. Und deswegen finde ich das ganz gut, das auch einfach mal darzustellen und dann mit dem, was ich jetzt hier als nächstes so erzählen möchte, vielleicht so ein bisschen, ein bisschen neu einordnen zu können. Also, das zentrale Merkmal von Borderline ist die Instabilität im Bereich Stimmung und Affektivität. Die führt dazu, dass die Person so, also jetzt musst du über einen längeren Zeitraum denken, dass die eine Instabilität des Selbstbildes haben. Also dadurch, dass sich die Stimmung super leicht so von der allgemeinen Stimmung im Raum, sag ich mal, also von kleinen Hinweisreizen total abhängig machen kann, führt das dann dazu, dass das Selbstbild auch oft als instabil wahrgenommen wird, weil man sich eben so leicht hinreißen lässt. Weißt du, was ich meine? Dann genau Impulskontrollstörung hast du ja schon genannt. Schwierigkeiten und Krisen im Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen. Das ist, glaube ich, das, was du vorhin so ein bisschen meintest, so dass sich Streitigkeiten oft so aufbauschen, vielleicht auch gewalttätig werden relativ schnell. Genau. Und Schwankungen zwischen Idealisierung und Abwertung, also dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist auch was ich aus eigener Erfahrung berichten kann, dass man sich als Partner halt entweder so fühlt, als wäre man die absolut geilste Person aller Zeiten oder man wird halt bis aufs Übelste beleidigt. So. Und dazwischen gibt es halt wenig so. Und das, also das, dieses Fehlen von Graubereichen, das ist halt das, was ja die Beziehung mit einer Borderline betroffenen Person häufig so auszeichnet. Also meiner Meinung nach und auch das zeigt auch die Forschung so. Aber woher kommt denn eigentlich der Name Borderline? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Nö.
Okay. Also was man häufig hört so, wenn man Leute naiv fragt, dann kommt sowas wie ja an der Grenze zum, ne, zum Tod, weil die so häufig Suizidversuche provozieren. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also Borderline heißt ja so Grenzlinie, ne? Und das kommt eigentlich daher, dass das zu Beginn charakterisiert wurde als Grenzfälle zwischen Neurose und Psychose. Und Neurose ist ja ein Begriff, der wird heute eigentlich im Grunde gar nicht mehr benutzt. Und der geht hier auch in dieser Bedeutung zurück auf Freud. Und Freud hat gesagt, Neurosen sind psychische Störungen durch innerseelische oder zwischenmenschliche Konflikte. Und das ist im Grunde fast alles, was wir heutzutage als psychische Störung betrachten, in Abgrenzung zu den Persönlichkeitsstörungen und zu den Psychosen. Also Psychosen sind laut Freud schwere seelische Störungen, also zum Beispiel so schizophrene Störungen, die hatten wir ja auch schon besprochen, ne? Und Neurosen, das ist sowas laut seiner Ansicht wie Angststörung oder Depression und so, solche Dinge. Und Borderline eben als Grenzfall zwischen Neurose und Psychose, aber heute, wie gesagt, nutzt man den Begriff Neurose nicht mehr derartig und Borderline wird auch nicht als Übergang zu einer Psychose verstanden, sondern es ist eher eine Persönlichkeitsstörung, die sich sehr stark auf den affektiven Bereich konzentriert. Ja, die Erkenntnis, dass es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt, die führte dann zur Einführung der Borderline-Persönlichkeitsstörung in das DSM-3, das war im Jahr 1980. Und ja, seitdem hat sich in Bezug auf die Diagnosekriterien schon so ein bisschen was getan und ich beziehe mich jetzt auf die aktuellen Diagnosekriterien nach dem DSM-5 und das sind insgesamt 9 Kriterien, die in 4 Bereiche aufgeteilt werden. So, und die gehen wir jetzt mal durch und du kannst jetzt bei jedem immer Jahid und Sibel mal so vorstellen und gucken, was trifft denn zu.
Okay.
So, der erste Bereich wäre Affektivität und das erste Kriterium, eine unangemessene starke Wut oder Schwierigkeit, Wut oder Ärger zu kontrollieren, zum Beispiel zeigt sich das durch Wutausbrüche oder Prügeleien.
Ja, also bei Shahid ist das sehr stark ausgeprägt.
Ja.
Also so lernt man den auch sofort am Anfang kennen, also er zettelt ja auch sofort eine Schlägerei in der Bar an, in der er ständig ist. Oder ja, auch später, dann kommt es ja zu diesem Mordfall dann und da lässt er sich ja auch sehr leicht provozieren und das äußert sich ja dann auch in sehr starken Gewaltausbrüchen.
Ja.
Also eigentlich so in der ersten Hälfte des Films ist es ständig so bei Jahid und bei der Sibel, also bei ihr ist es vielleicht nicht so unbedingt, dass sie da, also dadurch, dass sie auch eine Frau ist, dass sie da nicht ständig sich rumprügelt. Aber sie ist natürlich auch so, also auf eine andere Art und Weise, dass sie auch da sehr körperlich so ist. Also und auch später dann, also in Istanbul, dass sie dann auch 3 Männer da sehr stark provoziert.
Aber es gibt auch diese eine Streitszene mit Jahid, wo sie für ihn gekocht hat, oder? Wo sie dann auch so einen Wutausbruch hat und den Tisch umschmeißt, oder stelle ich mir das gerade?
Nein, das kommt nicht vor. Also die essen.
Ja.
Und weil sie ja die Beziehung noch nicht so, also sie empfindet ja noch nicht so viel wie Jahid in dem Zeitpunkt, weil Jahid hat zu dem Zeitpunkt schon Gefühle entwickelt. Ne? Also er hat sich eigentlich schon verliebt in Sibel und sie halt noch nicht wirklich, also sie hat eher Spaß daran, jetzt diese Freiheit zu leben und halt durch die Gegend zu vögeln, sag ich mal.
Aber
und
sie hat ja auch durchaus Lust daran, ihm ein schönes Leben zu machen zu Hause.
Ja, genau,
zu Hause
das schon, aber sie hat halt noch nicht diese Gefühle, diese starken, so. Das entwickelt sich ja später dann erst. Und naja, dann kocht sie halt so und dann sitzen sie da halt am Tisch, ne, und da meint halt nur Sibel so aus Spaß ein bisschen, naja, meine Eltern fragen ja schon, wann es jetzt mit den Kindern so weit ist und so. Und da sagt halt nur Jahid so, naja, also meiner Meinung nach können wir das gerne machen, so quasi. Und dann nimmt sie das nicht so ernst so und sagt, naja, ich sag lieber meiner Mutter so, dass du impotent bist und gar nicht dazu in der Lage bist. So.
Na. Okay, dann habe ich das.
Das wäre ja auch zum Beispiel ein Scheidungsgrund, sagt sie dann so. Ne? Und
ja.
In dem Fall, weil ja schon Jahid so eine Gefühle entwickelt hat, verlässt er einfach wortlos den Mund, wortlos den Tisch. Und ja.
Okay, dann habe ich das irgendwie falsch.
Es gibt aber keinen Wutausbruch von Seiten Sibel.
Okay, okay. Ja. Gut, dann der nächste Punkt. Eine affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Der eigene emotionale Affekt wird durch Änderungen der aktuellen Stimmung sehr stark beeinflusst. Zum Beispiel, dass absolute Kleinigkeiten dann eine überbordende Wut mit sich ziehen.
Uff, da muss ich jetzt mal überlegen, so welche Szenen. Naja, wie zum Beispiel die Provokation, klar, also dass so kleinste Provokationen, die, also zum Beispiel halt auch der Umstand wegen der Frau, wegen der verstorbenen Frau, wenn Sibel ihn darauf anspricht, dass dann Jahid total ausrastet. Also jeder andere würde vielleicht sagen, hier, nee, da möchte ich nicht drüber sprechen oder so. Na, lass mal lieber. Und er schmeißt ja sofort Dinge nach ihr und haut halt ab. Also der kann überhaupt nicht in keinster Weise drüber reden.
Ja, oder auch die Szene, die du gerade beschrieben hast, wo er halt Worte
ja, aus genau, der auch, geht. Also jeder andere würde vielleicht sagen, naja, hier sag das mal nicht und so, vielleicht das verbal irgendwie lösen.
Ja.
Er geht halt einfach, also er flüchtet auch immer so vor solchen Problemen und will überhaupt nichts damit zu tun haben. Bei Cybele vielleicht so, also wie ist es bei Cybele? Weißt du da irgendwie, wie ihr sich äußert?
Also das ist zum Beispiel so ein Diagnosekriterium, was ich bei ihr auch nicht so stark sehe. Mm, ja. Aber wie wir nachher noch erfahren werden, muss das auch nicht alles zutreffend sein.
Ja, also ich finde das auch eher, also natürlich ist der Shahid dann auch so, der ist ja körperlich viel ausgeprägt, also wie er damit umgeht. Und so.
Ja. Und dann haben wir noch ein chronisches Gefühl der Leere. Das kann man natürlich jetzt schlecht sagen, weil wir nicht in die reingucken können.
Genau, es gibt ja auch nicht Stimmen aus dem Off oder so, die irgendwie die Gefühle so beschreiben von den Protagonistinnen.
Aber ich sag mal so, es wäre jetzt nicht unrealistisch, dass das zutrifft und dass sie eben durch ihre Art, das Leben zu leben, versuchen, dieser Leere zu entkommen, ne?
Also ja, sie führt das ja aus mit Party und mit Sex und mit diesen Annehmlichkeiten halt so, ne? Was also besonders jetzt in der westlichen Welt so ausgelebt werden kann.
Genau. Und bei ihm würde ich jetzt fast schon sagen, durch seinen Lebenswandel, sprich den Alkoholkonsum, die Partys und so, erzeugt er vielleicht dieses Gefühl der Leere auch so ein bisschen absichtlich, weil er sich eben nicht mit seinen wirklichen Problemen auseinandersetzen will, also mit dem Verlust seiner Frau und auch mit der Traumatisierung, die er offenbar früher erlebt hat. Genau, das zum Thema Affektivität. Dann haben wir als nächsten Bereich die Impulsivität. Da ist das erste Kriterium Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen, zum Beispiel Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle und so weiter.
Ja, da trifft er vieles zu. Ja. Also Shahid wird ja quasi so eingeführt mit sehr starkem Konsum und mit Exzessen und so weiter. Also auch, es wird ja auch ab und zu gezeigt, wie er dann mit Maren, mit seiner Freundin da Sex hat und so. Und das geht auch nicht gerade sehr, wie soll ich sagen, so liebevoll zu. Das ist auch sehr animalisch, wie das aussieht so. Ja. Und bei Cybele ist es so, also sie feiert halt auch gerne exzessiv so, ne? Also wie man sie dann erlebt.
Drogen nimmt sie ja, glaube ich, auch, ne?
Drogen nimmt sie dann später, also auch durch Shahid, der ja anfängt, Koks der schnupft ab und zu Koks, sogar bei der Hochzeit. Und stimmt, dann sagt sie, darf ich auch mal was davon nehmen. Und nachdem sie das da getan hat, tut sie das dann auch ab und zu.
Genau. Ja. Und bei Cybele haben wir halt das sexuelle Verhalten, was ihr noch ein bisschen ausführlicher dargestellt wird, was sie ja auch selber sagt, dass sie diesen promiskuitiven Lebensstil lebt und auch leben möchte und halt eben auch den Substanzmissbrauch.
Ja.
Dann nächstes Kriterium, wiederkehrende Suiziddrohung, Andeutung oder Versuche oder selbstschädigendes Verhalten.
Das ist eher bei Cybele der Fall. Also bei Shahid eher nicht. Also der hat natürlich diesen einen Suizid versucht, als er gegen die Wand fährt, aber danach kommt nicht nochmal ein Suizidversuch.
Genau, es kommt kein Suizidversuch und er zeigt auch nicht dieses klassische Borderliner selbstschädigende Verhalten, was wir alle kennen, das Ritzen der Arme,
genau.
Was ja immer so das Erste ist, wenn man irgendwie Stockfotos Borderline sucht oder so.
Ja.
Genau, sowas zeigt er nicht, aber man könnte natürlich diskutieren, ob nicht sein ganzer Lebenswandel im Grunde selbstschädigendes Verhalten ist. Also auch die ganzen Prügeleien, die er ja auch teilweise anzettelt, wo man sich ja auch fragt, ist das vielleicht seine Art selbstschädigendem Verhalten, weil er dadurch natürlich auch Verletzungen von sich, also davon trägt und so, ne?
Ja, oder in der einen Szene, in der er dann auch verliebt ist, also wo er dann auch seinem Freund sagt, dass er verliebt ist und dann so mit den Gläsern da auf die Gläser schlägt und so und dann seine Arme bluten und so. Also das ist ja auch so eine Art von Selbstverletzung, also indem er auch nicht drauf achtet, so auf sich so richtig. Fand ich übrigens eine sehr schöne Szene, so als auch das erstmal so das offen so sagt, zugibt. So.
Ja.
Und bei Cybele ist natürlich sehr stark. Also bei ihr kommt es auch öfter vor im Film, dass sie sich da die Pulsadern aufschneidet und sogar, ich glaube, 3 oder 4 Mal kommt das vor. Also zum Beispiel da am Anfang, indem sie da in der Klinik landet, dann zum Beispiel dann, als sie das erste Mal mit Shahid dann redet, so, also über ihren Plan dann und in diesem Club. Und dann auf einmal auch anfängt, da sich die Pulsadern aufzuschneiden vor allen anderen, so. Mhm. Was mich auch damals total schockiert hat beim Schauen. Da dachte ich mir so, oh, was geht ab? Und später ja dann auch nochmal später, also als dann auch das Problem ist mit Shahid, als er dann im Knast landet und sie überfordert ist, dann schneidet sich auch nochmal die Pulsadern auf.
Mhm. Ja. Genau, was es mit dem selbstschädigenden Verhalten auf sich hat, welche Intention dahinter steht, da sage ich dann später auch nochmal mehr dazu. Ja. Dann das dritte, der dritte Bereich wäre Kognition. Da haben wir zwei Kriterien, nämlich zum einen die vorübergehenden, stressabhängigen, paranoiden Vorstellungen oder schwere dissoziativen Symptome. Wer da mehr darüber wissen möchte, deswegen gehe ich hier nur ganz kurz darauf ein, da kann man sich die Folge 2 des Podcasts Vielzimmerwohnung mal anhören. Da besprechen wir diese Symptome sehr ausführlich. Zwei, die vorkommen können, oder sagen wir mal drei, es wäre Derealisation, also das Gefühl, dass die Umwelt irgendwie unwirklich erscheint. Dann Depersonalisation, also dass man sich selbst irgendwie, sprich den eigenen Körper oder die eigene Identität oder die eigenen Gefühle als fremd und unwirklich erlebt, irgendwie als fremdartig. Oder es können auch Wahnvorstellungen auftreten, also zum Beispiel so diese Überzeugung, die ganze Welt ist gegen mich. Und wichtig ist, dass diese schweren dissoziativen Symptome aber in stressigen Situationen auftreten. Das heißt, es kommt nicht einfach so, sondern das hat immer einen ganz klaren Auslöser.
Habe ich da jetzt nicht beobachten können?
Nee, ich auch nicht.
Nee. Also das hat man eher hier in dem Film, das weiße Rauschen, aber hier nicht.
Genau, also da geht es natürlich auch um Schizophrenie. Das ist ganz klar, dass da auch irgendwie versucht wird, das genau darzustellen. Hier, das habe ich nicht bemerkt, aber ich glaube, wenn das vorgekommen wäre, hätte ich das auch irgendwie als deplatziert empfunden, weil dann hätte ich, glaube ich, gedacht, also ich meine, sowas kannst du nur darstellen, indem du wirklich in die Köpfe sozusagen reingehst, ne? Ja. Und so ist der Film ja nicht.
Nee, also der beschreibt ja auch nicht die Gedankengänge so richtig.
Ja.
Also da wird jetzt nichts irgendwie so explizit dargestellt, dass, was jetzt gerade der Chait oder was die Sibel fühlen oder so.
Ja.
Also der Film ist ja auch sehr realistisch gehalten. Der zeigt irgendwie nichts Surrealistisches oder so. Irgendwas Außergewöhnliches. Also der hält ja eigentlich nur drauf.
Genau, genau.
Ja.
Und das zweite Kriterium in diesem Bereich ist die Identitätsstörung. Damit ist gemeint eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst. Zum Beispiel dadurch, dass eigene Zielsetzungen oder das Selbstbild sich plötzlich ändern. Also das mit den Zielsetzungen kann man vielleicht schon irgendwie bei Shahid festmachen, weil er natürlich durch die Ehe mit Sibel die Ziele in seinem Leben, also überhaupt erstmal Ziele entwickelt, ne? Also vorher ist er ja wirklich so, dass er einfach nur existiert und dadurch scheint er ja schon irgendwie ein bisschen mehr Purpose, wie sagt man, einen Zweck zu erfahren, so. Aber ja, sehe ich jetzt auch, also ja, kann man irgendwie darunter fassen, aber vielleicht auch nicht so hundertprozentig, ich weiß nicht. Damit tue ich mich ein bisschen schwer.
Der Shahid erwähnt das ja auch später nochmal sehr deutlich, als er dann in Istanbul ist und die Selma trifft, also das ist die Schwester, ne, glaube ich, von der Sibel. Und der sagt ja auch nochmal, also dass er jetzt durch Sibel eigentlich wieder so, dass er wieder gemerkt hat, also dass er wieder leben kann und so weiter und dass er lieben kann. So. Also eigentlich hat er das dann endlich durch sie, hat er wieder so neuen Lebensmut gefasst so. Und das sieht man ja auch in seinem Aussehen so. Der sieht ja jetzt nicht mehr so abgefuckt aus und so. Also der hat ja wieder irgendwie, macht ja wieder was aus sich. Und dann muss ich wirklich sagen, also da sieht er wieder wirklich gut aus. So am Anfang, da dachte ich mir so, boah, wie sieht der denn aus? Und da dachte ich mir, der kann ja doch ganz gut aussehen. So.
Ja, aber das kann ja auch wirklich einfach daran liegen, dass er den Tod seiner Frau jetzt zum Beispiel endlich überwunden
hat. Ja, ne? Aber durch Sibel halt, ja, genau. Weil er dann neue Ziele gesetzt hat, weil er wieder so ein neues Ziel hat, so in seinem Leben halt, die mit der Sibel zusammen zu sein. So.
Ja, aber ich sehe das trotzdem nicht so richtig, so wie dieses Kriterium eigentlich definiert ist. Also das sehe ich eher so wie, stell dir vor, zwei Personen sind in einer Beziehung, eine davon hat Borderline und die hat eben genau diese Identitätsstörung und würde dann zum Beispiel die Interessen des anderen einfach so instant übernehmen. Weißt du, sowas zum Beispiel, so dass sich Zielsetzungen im Leben und Interessen plötzlich ändern, weil die Person eben ein sehr instabiles Selbstbild hat. Also sowas ist eher gemeint. Und das sehe ich da nicht so richtig.
Nee, nicht so richtig, weil die ja beide so diese Probleme eigentlich haben. Also so ein richtiges geregeltes Leben setzt ja auch nicht ein bei den beiden. So.
Ja.
Das ist ja gar nicht möglich so richtig.
Ja, das stimmt. Und von anderen Personen lässt er sich ja auch nicht wirklich beeinflussen. Nee.
Eigentlich genau. Nicht.
Dann der vierte Bereich ist der interpersonelle Bereich. Da haben wir noch zwei Kriterien, nämlich zum einen ein verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern. Zum Beispiel wäre ein Symptom, dass man da aus der Fassung gerät, wenn man sich eine Trennung nur vorstellt.
Hm. Also bei der CB ist das so, als er dann im Knast ist, dass sie da, also sie fängt ja dann auch an aus Verzweiflung, also einen weiteren Suizidversuch setzt ja dann ein. Das in dem Fall so, weil sie ja auch Angst um diesen Verlust hat. Und bei ihm ist das halt so, ist das bei ihm der Fall, weißt du das?
Also bei ihm ist es ja so, dass kommt das Thema Trennung von Sibel jemals auf? Nein. Für ihn ist das eine reale Option? Eigentlich nicht, ne?
Nein, eigentlich möchte er, also er möchte das ja irgendwann als normale Beziehung führen. So. Ja. Also er möchte ja dann, außer halt, es kommt halt mal eine Ablehnung. Also als sie dann, es gibt ja dann eine Szene, in dem sie dann fast Sex haben und sie sagt dann so kurz davor so, nee, ich kann das nicht mit dir, sonst würden wir dann Mann und Frau sein und so. Mhm. Na, sonst würde sie das irgendwie, dieser Akt würde das besiegeln. Mhm. So, diese Ehe vollziehen und das möchte sie halt nicht, weil sie ja einfach, sie möchte ja frei sein, so, ne? Und sie hat sich ja noch nicht wirklich in ihn verliebt und so, aber er ja schon und das vielleicht so als Art Ablehnung und, aber das ist ja nicht, aber sie will sich ja nicht trennen, also das kommt ja nicht in Frage in dem Fall.
Mhm. Ja, sehe ich hier tatsächlich auch nicht so richtig. Und das letzte Kriterium wäre ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, also zum Beispiel, dass Beziehungen durch ein ständiges Auf und Ab gekennzeichnet sind.
Ja, es geht schon auf und ab dort.
Ja, also das
aber es ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Beziehung. Es ist ja auch keine richtige erstmal. Also es ist ja, es baut sich ja in dieser Ehe auf erstmal so.
Ja.
Das ist ja auch kein klassisches so Kennenlernen und dann sind sie in der Beziehung und dann kommt später Heirat. Das ist ja so sofort Heirat und dann lernen die sich ja erstmal kennen. So.
Ja, aber man könnte ja vielleicht auch ein bisschen weiterspinnen, wie sich diese Ehe weiter gestalten würde, wenn sie zusammen blieben. Ne? Und ich meine, diese Wutanfälle und so und so diese emotionale Instabilität, würde ja anhalten. So. Und insofern glaube ich schon, dass wenn das so weitergehen würde, dieses ständige Auf und Ab auf jeden Fall dort zutreffen würde. Und man sieht das ja auch ein bisschen in der Szene mit dem Abendessen, ne? Wo man denkt, so, okay, das ist jetzt ein ganz in Anführungsstrichen normaler Abend, so, das könnte jetzt eigentlich ganz nett werden. Und dann rennt er ja trotzdem wütend weg. Ne?
Ja, vielleicht ist es ja auch deswegen Sibels Entscheidung, das doch nicht zu vollziehen am Ende. Wenn wir schon mal das Ende vorwegnehmen.
Ja, da habe ich eine andere Meinung dazu. Weil er hat sich da ja geändert. Also das wäre ja vielleicht gar nicht mehr so das Thema. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu.
Ja, da können wir dann nochmal das besprechen.
Also was man vielleicht noch wissen muss, ist, dass zur Diagnosestellung 5 der 9 Kriterien über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren erfüllt sein müssen. Hm. Und 5 von 9, da kann man sich jetzt denken, okay, da gibt es sehr viele unterschiedliche Kombinationen.
Hm.
Und das macht halt die Störung auch irgendwie so schwer greifbar, weil Borderline aufgrund der vielen verschiedenen Symptome viele unterschiedliche Erscheinungsformen haben kann. Und das selbstverletzende Verhalten, da nochmal, um das ganz deutlich zu machen, das ist halt kein Kriterium, das erfüllt sein muss. Und es gibt insofern auch viele Borderline-Betroffene, die sich nicht selbst verletzen. Und das ist, glaube ich, auch was, was vielen Menschen so nicht bewusst ist, weil oft halt Borderline mit dem Ritzen so fast gleichgesetzt wird. Ne?
Ja.
Und das ist einfach nicht der Fall. Und dazu habe ich jetzt noch ein Audiosnippet. Wir haben hier verschiedene Audiosnippets, die Kathleen vom Podcast Katzenminze für uns eingesprochen hat. Und die stammen von verschiedenen Websites, wo eben Betroffene berichtet haben, wie es ihnen so ergeht und was sie denken über die Störung und über die Wahrnehmung der Störung in der Allgemeinheit. Und da habe ich insgesamt 4 Snippets, die wir jetzt an verschiedenen Stellen mal einspielen werden. Hier kommt das erste.
Nach wie vor finde ich es schwierig, diese Störung zu fassen, geschweige denn griffig zu definieren, was Borderline genau ausmacht. Der Begriff fasst ein enorm breites Spektrum an unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Baustellen. Ich kann nicht für andere sprechen, auch wenn ich einige Personen mit Borderline-Störung gut kenne. Wenn mich dennoch jemand fragte, würde ich vor allem 3 Dinge nennen, mit denen wir beinahe alle zu kämpfen haben. Schwierigkeiten mit Beziehung und Gefühlen, ein extrem negatives Selbstbild und vor allem eine sich immer wieder ins unerträglich steigernde innere Anspannung. Sie zerreißt einen. Eine Menge von dem, was als Borderline nach außen sichtbar wird, ist aus dem verzweifelten Versuch entstanden, mit dieser Spannung umzugehen, sie zu überleben.
Ja, wenn du dir das nochmal so angehört hast, würdest du sagen, dass Sibel Borderline haben könnte? Also ich glaube, bei Jahid sind wir uns relativ einig.
Mm, ja. Mm. Ja, schwierig. Also, weil ich finde ja eher so, in dem Film liegt ja immer so ein bisschen der Fokus auf Jahid, zumindest am Anfang. Und also bei ihr so eine innere Angespanntheit oder so, oder so Beziehung, also ich würde, naja, eine Beziehung geht sie ja eh erstmal nicht ein am Anfang. Na, das ist ja auch so das Ding. Man weiß ja auch gar nicht, wie sie jetzt in der Beziehung wäre, weil sie ja nicht mit dieser Intention rangeht, mit den Jahid. Also macht das ja eigentlich klar, dass sie nur eine Zweckehe möchte.
Hm.
Deswegen kann ich das so schwer sagen, ob sie beziehungsunfähig ist. Also später, wie sich ja zeigt, hat sie ja dann doch eine Beziehung gefunden.
Also Borderline heißt auch nicht beziehungsunfähig.
Nee, ich wollte nur sagen, aber dieser Aspekt halt, also das kann ich nicht beurteilen bei der Sibel.
Mhm.
Eine innere Angespanntheit, ich weiß nicht. Also habe ich bei ihr jetzt nicht so festgestellt.
Negatives Selbstbild?
Negatives Selbstbild, ich weiß eigentlich auch, also das kann ich irgendwie nicht so beurteilen, weil sie weiß ja auf jeden Fall, dass sie eigentlich gut bei Männern wohl ankommt. So. Also so in den Clubs ist sie ja schon sehr, sehr offen zugange. So. Und
ja, das muss einem negativen Selbstbild auch nicht unbedingt
widersprechen. Aber das, darum kann ich das nicht ableiten. Also es wird ja nicht irgendwie mal gesagt so. Also es wird ja nicht gezeigt, dass sie jetzt sich hässlich findet oder sowas.
Ja, okay.
Also mit ihren Also da hadert sie ja nicht so. Also sie steht ja jetzt nicht irgendwie es wird ja nicht symbolisch gezeigt, dass sie vorm Spiegel steht und mit sich unzufrieden ist. Sie sagt ja sogar zum Jahid so, ne, hast du schon mal so geile Brüste gesehen, so, ne, also gleich am Anfang.
Mhm.
Also ich weiß nicht, da ist sie jetzt nicht gerade unsicher, so mit ihrem eigenen Körper oder mit ihrer Wahrnehmung so.
Mhm. Ja, sehe ich auch nicht so richtig. Mein negatives Selbstbild kann sich auch auf andere Aspekte beziehen als nur den Körper. Aber ich würde dir zustimmen, dass wir da einfach nicht genug Einblicke bekommen und deswegen das auch schwer zu sagen ist. Aber ich würde auf jeden Fall festhalten, dass wir bei ihr weniger Kriterien wirklich gut zu fassen kriegen als beim Jahid. Und deswegen würde ich bei ihr die Diagnose Borderline auch so ein bisschen in Frage stellen.
Hm.
Also man hat halt so gewisse Dinge wie das impulsive Verhalten. Sie schneidet sich ja wirklich sehr impulsiv auch die Pulsadern auf. Und da sagt er ja auch hier, eigentlich hättest du senkrecht schneiden müssen, ansonsten bleibt es halt bei einem Versuch. Also deswegen, die ganzen anderen Kriterien sehe ich bei ihr auch nicht so deutlich. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich sie fast gar nicht mehr so wirklich als Borderlinerin sehen. Mhm. Aber ist halt alles auch, es ist halt ein fiktives Beispiel und wir wissen es ja auch nicht richtig.
Genau, und man sieht ja eigentlich nur Ausschnitte aus ihrem Leben. Also man sieht ja vieles nicht.
Ja, eben.
Und deswegen können wir das einfach nicht sagen. Also aber ich würde es auch eher sagen, bei Jahid so ist es schon sehr eindeutig so. Bei ihr so ein bisschen fraglich, ja.
Genau. Was meinst du denn, wie häufig Borderline in der Gesamtbevölkerung so ist, wenn du das in Prozentzahlen ausdrücken müsstest?
Also Christian, ich würde sagen 1%.
Weil wir das vorher immer so hatten, 1% ungefähr. Ja, damit liegst du auch mal wieder gar nicht so falsch. In der Gesamtbevölkerung sind es 1,1 bis 1,8%, je nach Erhebung. Und glaubst du, dass mehr Männer oder mehr Frauen betroffen sind?
Puh, ich würde jetzt einfach mal so ganz spontan sagen, Frauen.
Ja, Frauen sind wesentlich häufiger betroffen, nämlich 75% der Erkrankten sind weiblich.
Hm. Hat das einen Grund oder, also weiß man den Grund?
Also ich habe jetzt ganz ehrlich nicht geguckt, ob es wirklich irgendwelche biologischen Gründe dafür gibt, dass man irgendwie gefunden hat, dass irgendwie das hormonell beispielsweise begründet ist. Aber dazu kommen wir dann später in der Studie nochmal. Glaube ich, dass es da auch Vorurteile bei den Behandlern geben könnte, die dazu neigen, Frauen eher die Diagnose zu geben.
Und kann das vielleicht auch daran liegen, dass Männer vielleicht sich da eher schämen, das irgendwie diagnostizieren zu lassen?
Naja, Männer neigen ja sowieso dazu, seltener zum Arzt oder Therapeuten oder Psychiater zu gehen. Das muss man ja immer irgendwie im Hinterkopf behalten. Ich glaube aber tatsächlich, dass, also das ist jetzt wirklich so eigene Meinung und so halb auf Basis des Artikels, der dann später noch kommt, dass aufgrund sozusagen des Wissens, dass Frauen eher betroffen sind, dass das sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass man deswegen auch Frauen schneller mal die Diagnose gibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil der Prozentsatz immer höher ist.
Ja. Genau, aber was jetzt genau die Ursache ist, weiß ich nicht genau, kann ich dir nicht genau sagen.
Ja.
Genau, aber jetzt wollen wir noch einen näheren Blick auf die Gedanken und Überzeugungen, sogenannten kognitiven Schemata von Borderline-Betroffenen werfen, weil diese das Verhalten, das oft zu zwischenmenschlichen Konflikten führt, besser nachvollziehbar machen können. Was ist ein kognitives Schema? Das sind relativ stabile, bewusste oder unbewusste Grundannahmen, die die Informationsverarbeitung und das Verhalten steuern können. Und die entstehen in früheren Altersstufen durch Interaktion des Kindes mit relevanten Bezugspersonen. Wer sich dafür interessiert, der kann auch nochmal unsere Folge zu Midsommar hören. Da haben wir ja die Bindungstheorie ganz ausführlich behandelt und da ging es eben auch um die Interaktion mit frühen Bindungspersonen und wie sich die auf die Grundannahmen in Bezug auf spätere Beziehungen auswirken können. Ein so ein kognitives Schema, was man beispielsweise erlernen könnte durch frühe Interaktion, wäre, ich bin eine liebenswerte Person und habe Liebe verdient. Ne? Wäre so ein kognitives Schema.
Hm.
Bei psychischen Störungen existieren aber oft dysfunktionale kognitive Schemata. Zum Beispiel bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung diese Überzeugung der eigenen Großartigkeit. Hatten wir ja bei American Psycho drüber gesprochen. Oder bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung die Angst vorm Verlassenwerden. Hatten wir bei Sunset Boulevard beispielsweise drüber gesprochen. Und das Besondere bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist, dass man sozusagen nicht so wenige zentrale kognitive Schemata hat, die die Störung auch irgendwie so konsistent greifbar machen, ne? Wie jetzt bei der narzisstischen zum Beispiel. Sondern dass total viele kognitive Schemata so nebeneinander bestehen, die dann in der Therapie erstmal so entwirrt werden müssen.
Hm.
Also zum Beispiel spielt da eine Rolle die Angst vorm Verlassenwerden, das Misstrauen gegenüber anderen Menschen, die Überzeugung der eigenen Unzulänglichkeit oder Minderwertigkeit, die Abhängigkeit oder Überzeugung eigener Inkompetenz, dann ungenügende Selbstkontrolle, Streben nach Rache. Das sind alles so kognitive Schemata, die erlernt wurden und die sozusagen bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Rolle spielen können. Und in unterschiedlichen Situationen werden diese Schemata dann aktiviert und zwar meist mehrere auf einmal. Das nennt man auch Schema-Modi. Und ja, in bestimmten Situationen treten dann sozusagen diese Muster aktivierter Schemata auf. Und das ist der Grund, warum die Persönlichkeit von Borderline-Betroffenen oft so instabil erscheint. Weißt du, was ich meine? Also, dass sozusagen eine bestimmte Situation einen bestimmten Modus von Schemata aktiviert und in einen anderen Modus.
Hm.
Und dadurch ist das Verhalten so unterschiedlich.
Ja.
Das ist damit gemeint. Arns und von Genderen, die haben ein Buchkapitel darüber geschrieben und die sagen das folgendermaßen. Ich zitiere da mal, weil das eigentlich das ganz gut beschreibt. Ein Schema-Modus ist eine Gruppe von Schemata und psychischen Prozessen, die in bestimmten Situationen die Gedanken, Gefühle und Handlungen der Patientin bestimmen und die Wirkung anderer Schemata außer Kraft setzen. In anderen Worten, wenn die Borderline-Patientin relativ entspannt ist und sich wohlfühlt, zeigt sie eine völlig andere Persönlichkeit verglichen mit Situationen, in denen die Patientin sich bedroht fühlt. Dadurch sind starke Stimmungsschwankungen in kurzer Zeit möglich und die geschehen halt auch unkontrolliert. Das ist nochmal wichtig zu betonen. Das heißt, diese Schemata-Aktivierung, die kann man nicht steuern.
Hm.
Das wird immer sozusagen unbewusst hervorgerufen und dann kann derjenige halt auch nur so reagieren. Und wir schauen uns jetzt die 5 zentralen Schemamodi an und du kannst ja mal wieder überlegen, ob das irgendwie im Film eine Rolle spielt.
Hm.
So, der erste Modus wäre der distanzierte Selbstschutzmodus. Das ist ein Modus, bei dem die Person nach außen hin erwachsen wirkt und ruhig. Tatsächlich werden aber zum Selbstschutz Gefühle der Angst, Unterlegenheit oder Wut unterdrückt. Und die Annahme dahinter, sozusagen das Schema, was dann aktiviert wird, ist, dass Gefühle zeigen verletzlich macht. Und das will man auf jeden Fall vermeiden. In Beziehungen hält der Selbstschutzmodus andere auf Distanz, indem Kontakt und Nähe vermieden werden.
Ja, das ist eindeutig Jahid.
Kannst du da eine Situation noch benennen, wo das eine Rolle spielt?
Ja, besonders am Anfang noch, also in dem er sich dann noch nicht so öffnen kann. Also wenn dann zum Beispiel die Frage auf seine verstorbene Frau und so weiter kommt oder also allgemein Fragen zu ihm selbst, so die persönlich sind, die er sofort abblockt und so. Er erzählt ja gar nichts über sich, großartig. Mm. Also und das ist ja so ein Selbstschutz so. Und das hat ja auch was mit Gefühlen zu tun und
ja.
Das wäre sofort von sich weisen. So.
Ja, also wichtig ist, dass das kein Modus ist, wo jetzt aggressives Verhalten gezeigt wird, sondern das ist so dieses, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, diese Modi, die müssen jetzt auch nicht zwingend pathologisch sein. Ne? Das kann auch jeder gesunde Mensch ab und zu mal zeigen. So zum Beispiel so, wenn du gefragt wirst, wie geht's dir und du sagst halt gut, obwohl es dir eigentlich nicht gut geht, du willst halt nur nicht gerade darüber reden. So.
Aber das können wir jetzt im Film schlecht sagen.
Nee, aber ich denke schon gerade am Anfang, also dadurch, dass er halt so starker Wut neigt, sind das vielleicht auch immer andere Schemata, aber er hat auf jeden Fall Strategien, um sein Selbst irgendwie zu schützen, indem er sich eben verschließt. Dazu haben wir auch noch ein Snippet.
Dann kommt die Angst. Diese enorme Panik, den anderen abgestoßen zu haben, sodass er gehen wird. Mich allein lassen wird. Wie könnte er mich auch aushalten oder gar mögen, wo ich mich doch selbst immer wieder so abstoßend finde? Nicht selten ziehe ich mich dann, überwältigt von Scham und Selbsthass, selbst zurück. Quasi präventiv, ehe ich tatsächlich verlassen werde. Damit bringe ich mich allerdings oft auch um eine mögliche alternative Erfahrung, dass das Gegenüber von sich aus nicht gehen würde.
Ja, das ist so ein bisschen das, was wir in der Midsommar-Folge auch besprochen hatten, als ängstlichen Bindungstyp. Na, da ging es ja auch genau darum, dass wenn man irgendwie antizipiert, dass da irgendwie Konflikte aufkommen oder eine Trennung vielleicht ins Haus steht, dass man dann von sich aus lieber geht oder zumacht, damit man eben nicht verlassen wird. So, also das geht auch so ein bisschen miteinander einher. So, der zweite Modus ist der Modus des verlassenen Kindes. Dabei zeigen betroffene Personen Gedanken und Verhalten eines Kindes, das Trost und Unterstützung braucht. Und das ist ein Modus, wo das Schwarz-Weiß-Denken ganz präsent ist. Also die Welt ist schlecht, man wird mich ausnutzen, missbrauchen und allein lassen, aber gleichzeitig der Wunsch danach, von anderen Hilfe zu bekommen. Und das ist ein Modus, der in Krisensituationen aktiviert wird. Das heißt, wenn wirklich eine Bedrohung als aktiv in der Situation präsent wahrgenommen wird. Fällt dir dazu was ein?
Kann ich jetzt schlecht sagen. Also wenn eine Bedrohung präventiv wahrgenommen wird, dass man dann so …
Nee, wenn eine Bedrohung wahrgenommen wird, aktiv in der Situation, dass man zum einen der Überzeugung ist, die Welt ist schlecht, so … Alle wollen mich ausnutzen, alle wollen mich missbrauchen, aber gleichzeitig der Wunsch nach Hilfe. Halt so wie ein trotziges Kind, was eigentlich nur in den Arm genommen werden möchte.
Ja, da kommt mir jetzt dazu nichts in Sinn in dem Film.
Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Also dazu ist mir auch nichts eingefallen. Also Schwarz-Weiß-Denken, das ist halt wieder das Ding, dass man nicht in die Köpfe reingucken kann. Ne?
Und ja, genau.
So richtig weiß, was Shahid denkt in verschiedenen
Situationen. Ja, und da hat ja Fatih Akin auch keine Off-Stimme. Also wenn das der Fall wäre, könnte man das viel, viel mehr so wahrnehmen, genau.
Ja,
da finden wir nichts.
Gut, der dritte Modus ist der Modus des wütenden oder impulsiven Kindes. Der ist gekennzeichnet durch verbale oder körperliche Aggression, also zum Beispiel bissige Kommentare, auch geschätzten Personen gegenüber, Wutausbrüchen, impulsiven Verhalten, zum Beispiel sexueller Natur, Selbstverletzung, Substanzmissbrauch. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon häufig genug gesagt.
Ja, okay, das ist bei beiden eigentlich auch so der Fall. Bei Shahid vielleicht noch ein bisschen mehr so, der natürlich auch verbal und körperlich sehr ausfallend ist. Und natürlich Drogenmissbrauch und Alkoholmissbrauch ist er ja sehr stark vorhanden.
Genau. Und viertens der bestrafende oder überkritische Modus. Da ist die Person höhnisch, missbilligend, demütigend und zwar sich selbst gegenüber. Die betroffene Person ist überzeugt in dem Modus, dass sie wertlos ist und bestraft werden muss. Also das ist durch so Gefühle von Hoffnungslosigkeit und auch Verhaltensweisen wie Selbstverletzung und Suizidversuchen gekennzeichnet.
Ja, das hat man jetzt auch schon besprochen, dass schon mehrere Suizidversuche hinter einem waren. Also besonders bei der Sibel, bei den Shahid, ja. Also der macht es halt durch seinen Drogen- und Alkoholmissbrauch.
Ja, genau. Und der fünfte Modus ist der gesunde Erwachsenenmodus. Das ist einfach der Modus, wo kein dysfunktionales Schema aktiviert ist. Die Gefühle können adäquat gezeigt werden und kontrolliert werden. Und das ist halt der Modus, der in der Therapie gestärkt werden soll.
Mhm.
Siehst du den auch?
Naja, dann am Ende des Films. Mhm. Also besonders bei Jahid oder auch bei Sibelia eigentlich auch, die dann so ein sehr geregeltes Leben hat, anscheinend. Und ja, die wirken ja beide dann so mit sich auch zufriedener dann.
Mhm. Ja. Ja, genau, würde ich auch sagen. Und ja, das wären sozusagen die fünf Modi, aber ich würde gerne noch auf das Schwarz-Weiß-Denken ein bisschen genauer eingehen, weil ich das, wie gesagt, so griffig finde und damit halt auch selber in Berührung gekommen bin. Dieses Denken ist gekennzeichnet durch eine fehlende Toleranz für Zweideutigkeit und so Inkonsistenz. Ne? Schwanken zwischen Idealisierung und Abwertung der Interaktionspartner und besonders der Partner, die man liebt. Ja. Das heißt, die Interaktionspartner werden entweder als nur gut oder nur böse wahrgenommen. Die guten und schlechten Eigenschaften, die ja jeder Mensch irgendwie besitzt, die können nicht in ein kohärentes Ganzes integriert werden. Das heißt, mit anderen Worten, existiert kein Graubereich. Und die Stabilität der Beziehung, die ist jetzt eben davon abhängig, inwiefern man diese Dialektik akzeptieren kann und damit zurechtkommen kann. Mhm. Also das ist halt zum einen anstrengend so, also wenn man mit so einer Person zu tun hat und in einer Beziehung ist, wie man sich, glaube ich, vorstellen kann. Andererseits ist das aber auch was, ich sag mal so, wo halt auch wenig Langeweile aufkommt, ne? Weil die Person schon immer dafür sorgen wird, also jetzt salopp gesagt, dass sozusagen immer was, dass man immer was zu tun hat. Ja. Und wenn man jemand ist, der eben genau das braucht und schätzt in der Beziehung, dann kann das natürlich auch genau dazu führen, dass man sehr glücklich wird. Ne? Also das kommt halt immer darauf an, mit wem die Person zusammen ist. Und wenn die Person eben genau das schätzt, dass es sozusagen durchaus mal zu Streitereien kommt und so und dass man sich auch mal anschreit. Es gibt ja Personen, die das brauchen so. Dann kann das schon wirklich funktionieren. Genau. Und dazu haben wir auch noch ein Snippet.
Eine der größten Herausforderungen ist es, immer in Extremen zu leben. Zu viel oder gar nichts. Sich hassen oder überhaupt nicht spüren. Von ganz unten nach ganz oben. Das passiert sehr schnell und aufgrund von kleinen Auslösern. Weil oft so viele starke Gefühle gleichzeitig oder kurz nacheinander da sind, ist es schwer, das innere Chaos in seine Bestandteile aufzulösen und nicht völlig davon weggeschwemmt zu werden. Das ist nicht nur negativ, es ist auch eine große Ressource, eine so hohe Sensibilität zu besitzen, sich anrühren lassen zu können.
Ja, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass sie hier auch sagt, dass das eine Ressource sein kann. Also, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung eben auch positive Aspekte hat und nicht nur, also natürlich von viel Stress und Anspannung gekennzeichnet ist, aber dass diese Anspannung eben auch positiv sein kann. Mhm. Dass die Person eben zum Erleben sehr intensiver Gefühle und auch Leidenschaft in der Lage sind. Was, also ne, bei den negativen Gefühlen ist das natürlich dann besonders schrecklich, aber bei den positiven Gefühlen ist es auch besonders schön. Und die Personen sind oft auch sehr spontane Leute. Mhm. Die haben meistens oder oft eine sehr gut ausgeprägte interpersonelle Wahrnehmung. Es gibt auch Studien dazu, dass die Spiegelneuronen von Borderline-betroffenen Personen besonders aktiv sind, was damit so ein bisschen einhergeht, dass sie eben sehr gut spüren, wenn das Gegenüber irgendwas, ne, was mit dem Gegenüber ist oder irgendwelche Spannungen im Raum sind. Sie haben meistens auch eine hohe Offenheit für alles Unbekannte, also sprich andere Kulturen, andere Wertesysteme, andere Rollen. Und sie haben ein tiefes Involvement in romantische Beziehungen, also gehen da wirklich sehr stark drin auf und sind auch bereit, viel für Beziehungen zu geben. Und das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, dass die Stabilität der Beziehung damit davon abhängt, inwiefern diese Dialektik zwischen Idealisierung und Abwertung ausgehalten und akzeptiert werden kann, das ist, glaube ich, auch der Aspekt, wo ich sagen würde, das ist das, woran die Beziehung von Jahid und Sibel gescheitert ist oder auch sowieso gescheitert wäre, selbst wenn er nicht ins Gefängnis gemusst hätte. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie am Ende nicht zusammenbleiben, weil sie eben genau wissen, das wird nicht gut gehen. Und bevor wir auf das Ende nochmal genauer zu sprechen kommen, müssen wir aber, glaube ich, noch ein bisschen näher darauf eingehen, was eigentlich Sibel eigentlich möchte. Du hast ja schon gesagt, die wünscht sich Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung.
Ja.
Das sind ja alles so Werte, die sie nicht erfahren kann, wenn sie ihr Leben in einer traditionellen türkischen Familie fortsetzt, also dann in ihrer eigenen Familie. Ja. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht bereit, mit ihrer eigenen Familie zu brechen. Ne, das wäre ja im Grunde auch eine Möglichkeit, dass sie sagt, pass auf, ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben, so, ich lebe jetzt mein eigenes Leben, wäre ja auch sozusagen eine Möglichkeit. Aber das macht sie ja nicht, auch aufgrund der Solidarität mit ihrer Mutter. Ja. Und die Ehe mit Jahid ist so eine Art Kompromiss. Aber im Hinblick auf ihre Zukunft, die wir ja kennen, also die sich in Istanbul dann abspielt, also stelle ich mal die Frage an dich, ist die Ehe mit Jahid der Ausdruck eines unbewussten Wunsches, doch ein traditionelles Familienleben zu haben? Was meinst du?
Das ist schwer zu sagen. Also an sich ist es ja so ein bisschen so ein Freifahrtschein für sie. Das ist ja sowas, dass ihre Familie denkt, naja, sie hat jetzt so eine traditionelle Ehe und so weiter und sie kann dann tun und lassen, was sie möchte. So. Also sie muss natürlich dann nicht mit so einem Ehemann zu tun haben, der dann sie unter Kontrolle hat, ne? Weil den Jahid ist es ja erstmal so egal. Und das findet sie ja an sich ganz gut, weil sie kann sich austoben, ohne dass die Familie das dann eigentlich so wirklich mitbekommt. Genau, und ja, ob das dann so ein Wunsch ist, dann wirklich so diese traditionelle Ehe zu führen, ich glaube erstmal gar nicht so. Vielleicht später ist es dann, also später hat sie ja dann auch, ne, also man bekommt ja nicht viel mit von dieser Beziehung, die sie später führt in Istanbul, aber das scheint ja sehr geregelt zu sein so und scheint auch recht harmonisch zu sein, weil sie hat ja dann ein Kind und ich weiß gar nicht, ob sie dann verheiratet, also es wurde gar nicht so richtig gesagt, ob sie verheiratet ist oder…
Aber mit Sicherheit ja,
nur der, ja
würde ich also davon ausgehen.
Kann, genau, also sie ist ja dann auch nochmal verheiratet dann, genau. Also sie hat ja dann eigentlich so diese traditionelle Ehe, ne, auch jemanden gefunden, den sie wohl dann auch irgendwie liebt. Also das wird natürlich auch nicht gesagt, aber es scheint wohl so, dass es wohl recht harmonisch ist.
Also zumindest, dass sie zufrieden ist mit ihrem Leben, weil sie bricht daraus ja nicht aus, zumindest
genau,
nicht richtig. Über die 2 Tage hinaus.
Genau, also man hat so das Gefühl, dass sie eigentlich das ausgelebt hat, was sie am Anfang wollte so, dass sie jetzt zur Ruhe gefunden hat. Und ja, und sie denkt sich, na, vielleicht ist es auch so die Entscheidung, dann das doch nicht mit Jahid dann weiterzuführen, weil sie da wohl diese Ruhe nicht hätte. Ja. Also das hat sie halt wohl mit diesem Mann gefunden da in Istanbul.
Ja, also das ist eben auch eine mögliche Interpretation des Ganzen, dass sie im Grunde von dem unbewussten Wunsch, diesem traditionellen Bild zu entsprechen, geleitet wird, dass sie sich damit aber aus welchen Gründen auch immer, also zu Beginn des Films noch nicht identifizieren kann und deswegen so rebelliert und versucht, mit Jahid sozusagen diese beiden sich widersprechenden Wünsche zu vereinen. Ne? Aber dass letztlich der Wunsch nach dem traditionellen Familienleben bei ihr stärker ist, was sie aber auch erstmal bewusst werden muss. So, ne? Also das weiß sie ja tatsächlich die ganze Zeit nicht oder nicht so offen und deswegen kommt es ja dann zu ihrem Absturz in Istanbul dann noch.
Aber sie hat ja dann auch den Vergleich, also zum Schluss. Also sie weiß ja dann, wie das Leben wohl ist, so wenn man, wenn sie da die Freiheit hat und wie das dann ist in so einer Beziehung, in so einer festen.
Ja. Also für sie ist auf jeden Fall diese vollkommene Ehe, sprich nicht nur diese Zweckehe mit Jahid, sondern vollkommen in dem Sinne, dass man eben auch eine sexuelle Beziehung führt, schon was sie irgendwie heilig sieht, ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber etwas, was sie auf jeden Fall wichtig ist und was geschützt werden muss. Weil es gibt ja diese Szene, die du auch schon angesprochen hast, wo sie fast miteinander schlafen, aber dann doch nicht. Und sie bemerkt ja auch relativ früh, dass er sexuelle Gefühle für sie hegt, wo sie dann aber auch zurückweicht, also dann besonders plakativ eben in dieser Szene, wo sie dann sagt, wenn wir das tun, dann bin ich deine Frau und du mein Mann. Ja. Und durch diesen Sexualakt, also das Vollziehen der Ehe in Anführungsstrichen, würde die Ehe ja vollkommen werden. Dann sind ja sozusagen für sie alle Aspekte abgedeckt, die ja vorher nur zweckmäßig war. Und diese Ehe mit Jahid, die kann aber den traditionellen Vorstellungen, an denen Sibel ja schon irgendwie festhält, nicht genügen. Und deswegen schreckt sie dann zurück.
Nur am Ende haben sie ja dann doch Sex, also sogar mehrmals, also in diesem Hotel. Also im Grunde kann man das ja auch so sehen, naja, sie vollzieht das ja doch irgendwie.
Aber vielleicht, um damit abzuschließen.
Aber vielleicht auch, ja, genau, um das abzuschließen. Also das war dann auch sehr offen so zum Schluss. Also es wird ja auch nicht irgendwie reflektiert oder so. Mhm. Diese Tat dann zum Schluss. Also das, also die kommentieren das ja auch nicht irgendwie.
Nee, das stimmt, ja. Aber lass uns noch mal kurz die Entwicklung von Cybele noch ein bisschen weiter nachvollziehen, weil sie werden ja dann letztlich ein Liebespaar, also auch schon in Deutschland,
ja.
Was die Dinge ja wesentlich komplizierter macht. Und Nico, ihr Liebhaber, der verletzt durch seine Worte in der Bar, die er Shahid gegenüber äußert, die Ehre von Cybele. Ne, der bezeichnet sie auch als Prostituierte und so weiter.
Ja.
Und das lässt dann Shahid zu einem sogenannten Ehrenmord hinreißen. Also Ehrenmord hier, also sagt man ja so, ich finde das Wort extrem schwierig,
ja.
Um eben Cybeles und seine Ehre wiederherzustellen. Und
naja, so ein richtiger Mord, das ist ja eigentlich, es ist ein Mord aus Affekt, also eigentlich ja. Hat das ja nicht vorgesehen. Das ist ja nicht, das ist ja was anderes, ein Ehrenmord, ja. Wenn du wirklich so, ist ja so, dass zum Beispiel die Familie da der Frau auflauert, um dann die Ehre der Familie wiederherzustellen, ne? Also
ja.
Weil sie einen westlichen Lebensstil sich angeeignet hat, so, ne? Also das ist ja so die Definition so von so einem Ehrenmord, so ein bisschen, also jetzt so von meinen Worten aus. Aber das ist ja ein Mord aus Affekt, vielleicht auch so, um die Ehre seiner Frau zu schützen, so.
Ja, das ist halt auch nochmal interessant, ob das wirklich ein Ehrenmord ist. Also ein Ehrenmord würde, also ich verstehe es so, dass er diese traditionellen türkischen Werte ja irgendwie internalisiert hat.
Hm.
Weil er ist ja auch offenbar in der Türkei groß geworden. Also er fährt dann später auch in seine Heimatstadt zurück.
Hm.
Und insofern ist das für mich nicht nur ein Mord rein aus Affekt, sondern weil sozusagen diese türkischen also traditionellen Werte, die er irgendwie internalisiert hat, dann aktiv werden, weißt du? Und dass es dann für ihn einfach gerade auch darum geht, die Ehre von Cybele wiederherzustellen und seine eigene damit auch.
Ja, ja, aber ich denke mal, der Mord war so nicht gewollt. Also das ist ja
Nee, ich denke auch, da kommen verschiedene Dinge zusammen. So.
Ja.
Also es ist zum einen Affekt, zum anderen aber auch dieser Wunsch, die Ehre wiederherzustellen.
Ja, ja. So würde ich das auch dann sagen.
Genau, aber Ehrenmord ist noch ein Stichwort, weil davor muss Cybele ja dann flüchten.
Genau, weil die Familie sieht sich dann auch an der Ehre dann, also die Cybele hat ihrer Ansicht nach also die Ehre der Familie beschmutzt und die stoßen dann auch die Tochter aus, also der Vater und der Bruder, und sie kann sich da auch nur heimlich mit der Mutter treffen. Und ja, flüchtet dann quasi so nach Istanbul. Zu ihrer Schwester, also zu der Selma, die halt da sehr erfolgreich ist in einem Hotel und sie da auch erstmal arbeiten lässt. Und in Istanbul ist es auch so, sie empfindet es auch als Gefängnis. Also sie schreibt ja dann auch nochmal dem Chait und beschreibt das so, wie es in Istanbul ist. Und da ist es auch schon so, dass sie da auch sehr liebevoll mit ihm schreibt, so dass sie ihn auch vermisst und so. Also da sind eigentlich beide so ineinander verliebt dann zu dem Zeitpunkt so. Und sie sagt ja auch, dass sie auf ihn warten möchte und so. Und in Istanbul, naja, fühlt sie sich eigentlich gar nicht so heimisch. Also sie fühlt sich wirklich so von der Arbeit gefangen. Sie weiß nicht, mit ihrer Freizeit anzufangen, bis sie dann halt exzessiv anfängt zu feiern und auch Drogen zu nehmen.
Genau, und da gibt es ja dann diesen Abend, wo sie am Tiefpunkt ihrer Selbstachtung angekommen ist.
Ja.
Wo sie ja quasi versucht, ihren eigenen Tod zu provozieren. Wahrscheinlich, um sich selbst auch irgendwie zu bestrafen, weil, wie ja gesagt, diese traditionellen Werte in ihr trotzdem aktiv sind und in ihr so zwei Kräfte gegeneinander kämpfen, nämlich einmal der Wunsch nach Freiheit und einmal der Wunsch, diesem Bild zu entsprechen.
Mm, ja.
Und in dem Kapitel, was ich vorhin schon erwähnt habe, wird halt gemeint, also das ist eine sehr psychoanalytische Betrachtungsweise, die da dargestellt wird, dass eben dieser Wunsch nach dem Tod, der ja nicht erfüllt wird, aber zumindest wird sie bewusstlos geschlagen, dass dieses Erlebnis sie letztlich dann zur Ruhe kommen lässt, dass sie sozusagen diesen Prozess erstmal durchleben musste, also wirklich am Tiefpunkt ankommen musste, um dann zur Ruhe zu kommen, um diese innere Anspannung loslassen zu können, um dann eben wirklich sozusagen offen mit dem Wunsch, eine Familie zu haben in der Türkei mit einem türkischen Mann, diesem Wunsch nachzukommen. Hm.
Noch als kleine Anmerkung, sie wird nicht bewusstlos geschlagen, sie wird sogar erstochen.
Ach so, okay.
Ja. Und die Männer fliehen dann feige.
Ja, stimmt. Ja, aber Shahid gelingt es ja ebenfalls, seine früheren destruktiven Verhaltensmuster zu entfliehen. Das sehen wir am Ende, dass er für seine Verhältnisse relativ stabil ist, ja auch kein Alkohol mehr trinkt.
Genau, also er sieht ordentlich aus, also auch ordentlich gekleidet, kein Alkohol mehr im Spiel, es wird zumindest nicht mehr gezeigt. Er nimmt sogar ein Wasser, wenn er da mit der Schwester spricht. Also sie bestellt einen Wein, er nur ein Wasser. Das zeigt ja eigentlich auch schon mal, dass er eigentlich zumindest zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mehr alkoholabhängig ist. Und genau, also es zeigt ja dann, dass er schon wieder ein neuer Mensch ist. So. Also, dass er sich geändert hat für Sibel auch.
Ja, allerdings ist die psychische Stabilität wahrscheinlich bei beiden noch relativ fragil, weil also mit einer Persönlichkeitsstörung lebst du halt auch dein Leben.
Ja.
Und du kannst natürlich Strategien entwickeln, um das irgendwie hinter dir zu lassen und damit umzugehen, so gut wie möglich. Aber das ist jetzt nicht so, dass man wie nach einem Schnupfen plötzlich geheilt ist und es ist nichts mehr da. Deswegen ist das, glaube ich, so kurz, nachdem man das alles erlebt hat, hier an der Stelle auf jeden Fall noch sehr verletzlich und so weiter. Und Sibel trifft dann die bewusste Entscheidung, nicht bei Jahi zu bleiben. Und ich denke aus dem Grund, weil sie weiß, dass die beiden zusammen einfach so eine leidenschaftliche, explosive Mischung ergeben.
Mm, ja.
Und sie ihre eigene mentale Gesundheit, vielleicht auch ihre beider mentale Gesundheit über das gemeinsame Glück stellt.
Oder und es kommt ja noch dazu, dass sie auch ein Kind hat. Also ja, sehe ich auch so. Und es kommt noch dazu ein Kind. Also sie denkt ja sicherlich auch an das Kind.
Ja.
Dass natürlich dann das Umfeld besser wäre für das Kind, wenn sie halt weiterhin. Also das ist ja auch gar nicht geklärt, ob das der Vater ist, mit dem sie da zusammen ist. Also ob das wirklich der leibliche Vater ist oder ob das Kind aus der Vergewaltigung entstanden ist.
Mhm.
Weil sie wurde ja vergewaltigt von diesem Typ, der ihr da den Job angeboten hat. Ja.
Ja, aber die Frage ist halt auch selbst, also gehen wir mal davon aus, beide wären jetzt wirklich irgendwie geheilt, in Anführungsstrichen. Mhm. Würden die wirklich noch miteinander ein Leben verbringen wollen? Weil ich glaube tatsächlich, dass sie wirklich glücklich ist in ihrem Leben und einfach angekommen ist und er halt trotzdem noch andere Baustellen hat und er ist ja am Ende auch nicht wirklich sauer, also er sitzt ja im Bus, er kriegt ja keinen Wutanfall, wie am Anfang, was man hätte denken können, weil er ja auch auf dem Weg ist, mit seiner eigenen Vergangenheit so ein bisschen aufzuräumen und seine türkische Identität
richtig, das kommt ja auch noch
entdecken.
Dazu, genau. Dass er bleibt ja dann weiterhin auch in der Türkei. Ja. Und dass er da, also dass er, ja, also schon, dass Sibel ihm geholfen hat, so dass er wieder zu sich selbst gefunden hat, also auch zu so einem neuen Lebensmut, hat er ja auch der Selma gesagt, so also ne, dass er durch sie dann wieder angefangen hat zu leben, auch wieder zu lieben und so weiter, was er ja vorher nicht konnte. Also da wollte er sich nur noch umbringen, also er war ja nur noch selbstzerstörerisch unterwegs.
Ja. Aber das finde ich halt auch gut, dass der Film nicht den Punkt macht, dass es jetzt damit getan ist, sondern dass er halt sozusagen erst am Anfang seiner Geschichte steht, sodass er mit seiner türkischen Identität immer noch hadert und versucht, das irgendwie zu explorieren und auch wahrscheinlich den Tod seiner Frau noch weiter verarbeiten muss und eben genau das verarbeiten muss, was ursprünglich zu seiner Traumatisierung geführt hat und warum er das Türkischsein abgelehnt hat in Deutschland.
Nein, ich fand es schön, dass die beiden sich dann so quasi therapiert haben eigentlich so.
Ja, damit habe ich meine Probleme. Man kann sich nicht gegenseitig
ja, therapieren. Aber dass man zumindest das, dass sie angefangen haben, darüber nachzudenken.
Ja.
Also über ihr Leben. So.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, therapiert quasi. Ja, ist jetzt nicht so das beste Wort dafür. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja. Ich will nur die romantische Vorstellung ein bisschen relativieren, dass man sich durch Liebe.
Ja, man sollte auch nicht sowas, genau. Man sollte ja eh nicht bei einer Beziehung davon ausgehen, dass man sich da therapiert.
Nein, auf keinen Fall.
Darum sollte man sich auch nicht den eigenen Partner oder Partnerin als Therapeuten aussuchen.
Richtig, ganz genau. so viel dazu. Ich habe noch eine kurze Zusammenfassung. Wenn du nichts mehr zum Film als solchen zu sagen hast.
Nö, ich glaube, wir haben das meiste abgedeckt. Du kannst ja noch mal so ein Fazit bringen.
Genau, ich habe noch mal ein Fazit zur Störung und dann können wir noch unser Fazit zum Film nennen. Also zusammenfassend lässt sich sagen, die Borderline-Störung ist besonders charakterisiert durch eine Instabilität bezüglich Emotionen und Verhalten aufgrund einer erhöhten inneren Anspannung und den fehlenden Ressourcen zur adäquaten Emotionsregulation. Und diese Strategien, um mit der Anspannung umzugehen, zum Beispiel das selbstverletzende Verhalten, ist für die Betroffenen funktional. Das heißt, das schafft Erleichterung und Entspannung. Und das ist halt auch genau das, was viele Betroffene sagen, dass sozusagen, also man wundert sich halt als Außenstehender vielleicht, warum schneiden die sich, das tut doch weh, das ist doch blutig, man kann dabei sterben, wenn man irgendwie zu tief schneidet und so, das hinterlässt auf jeden Fall Narben. Warum machen die das? Und wenn man sich bewusst macht, dass diese innere Anspannung halt was ist, was durch das Schneiden sozusagen verringert werden kann, ne, wodurch man zur Ruhe kommen kann sozusagen, dann kann man das auch irgendwie besser verstehen. Und dann wird es, glaube ich, auch klarer, warum man andere Strategien an die Hand geben muss, die man stattdessen machen kann. Also dass es wahrscheinlich nicht so ist, dass man, also man kann nicht von heute auf morgen damit aufhören, sondern man braucht halt irgendwas anderes.
Ja, wie zum Beispiel Sport oder so oder eine Beschäftigung, also andere Beschäftigung. Ne?
Ja, es gibt in der Therapie für Borderline das Skill-Training, wo du dann andere Skills erlernst, um damit besser umgehen zu können. Also zum Beispiel das Gummi am Handgelenk, was du so schnippen lassen kannst, oder du hältst deine Hände in eiskaltes Wasser, sodass ein Schmerzreiz entsteht, der nicht schädigend ist, genau, der von dieser inneren Anspannung dann ablenkt und hilft, damit besser umzugehen.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch mal in so einer Doku gesehen, auch so, wo dann so Betroffene waren, die auch so ein Gummiband hatten. Ja.
Genau. Mhm. Ja, diese Instabilität bezüglich Emotionen und Verhalten, die äußert sich in zwischenmenschlichen Beziehungen häufig in den starken Stimmungsschwankungen. Und eben diesem Hin und Her zwischen Überidealisierung und Abwertung. Und wenn du dir vorstellst, du bist in einer Beziehung mit einer Person, die Stimmungsschwankungen hat, die du dir nicht rational erklären kannst, also die einfach aus dem Nichts zu kommen scheinen, und du immer mal wieder das Gefühl bekommst, so dass die Person dir vermittelt, okay, du bist wirklich der beste Mensch, der mir jeweils begegnet ist, und in anderen Momenten dann, du bist das letzte Arschloch, so ich will nichts mit dir zu tun haben, dann kann das dazu führen, dass du dir manipuliert vorkommst. Ne?
Ja.
Und das ist auch was Borderline-Betroffenen oft vorgeworfen wird, dass sie manipulativ seien. Und was man sich da nochmal bewusst machen muss, ist, dass das Verhalten nicht absichtlich so gezeigt wird. Weil Manipulation heißt ja, ich bin jetzt absichtlich so, weil ich ein Ziel bei dem anderen erreichen möchte. Ne? Ja. Ich will, dass der irgendwas macht oder irgendwas sagt oder wie auch immer. Und das ist ja ein sehr, sehr zielgesteuertes Verhalten. Aber so wie die Borderline-Patienten sich verhalten, ist es eben nicht zielgesteuert, weil diese kognitiven Schemata und das verbundene Verhalten automatisch aktiviert werden und nicht kontrolliert werden können. Und dieses manipulative Verhalten, was eben oft vorgeworfen wird, das wird auch als Vorurteil empfunden.
Eines der größten Vorurteile gegenüber Leuten mit Borderline ist, dass sie gemein oder manipulativ sind. Ich weiß, dass das Verhalten oft so rüberkommt, aber die Intention, die dahinter steckt, ist in den meisten Fällen eine ganz andere. Borderliner sind hochsensible, warmherzige und fürsorgliche Menschen, die nur lieben und geliebt werden wollen. Manipulation bedeutet, sich eine Strategie auszudenken, um das zu bekommen, was man will. Wenn du an einer Borderline-Störung leidest, dann denkt man nicht viel nach, man macht einfach. Ich glaube, dass viele Leute denken, man würde ihnen Schuldgefühle einreden wollen. Und darin liegt ihrer Meinung nach das manipulative Verhalten. Aber man denkt nicht wirklich über sein Verhalten nach. In Wahrheit bereuen die Betroffenen vieles von dem, was sie tun und sagen, und wünschen sich, dass sie es kontrollieren könnten.
So viel dazu. Möchtest du dann noch ein abschließendes Fazit zum Film geben?
Ja, gerne.
Ja.
Ja, also mir hat der Film ja sehr gut gefallen. Also auch jetzt nochmal beim zweiten Mal anschauen innerhalb kürzester Zeit. Ich finde, er hat so eine unglaubliche Energie, der Film.
Hm.
Also besonders ist natürlich den HauptdarstellerInnen geschuldet. Also ja, vor allem, also Büro Ünel als Jahid finde ich unglaublich gut. Auch Sibel Kekilli, also wenn man bedenkt, dass es ihre erste große Rolle war, also ihre erste Filmrolle überhaupt, und was sie da hingelegt hat, also finde ich unglaublich gut. Also den beiden kauft man wirklich das ab, so, ne?
Dass auch die Entwicklung kauft man ab.
Auch die Entwicklung finde ich auch sehr gut. Also ich finde die besonders interessant, so. Also auch, ich fand es auch interessant, wie ich mich selbst so gefühlt habe beim Schauen, so. Also am Anfang war auch so eher so Ablehnung, da dachte ich mir so, oh, also ich kann da richtig nicht, also ich kann da nicht warm werden, dachte ich mir erstmal. Ich dachte mir erstmal, ich habe auch keinen Spaß mit dem Film so am Anfang. Da dachte ich mir, oh, war ja auch so der erste, meine erste Sichtung des Films, die lag irgendwie so 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre zurück und ich konnte mich kaum an was erinnern. Ich wusste nur, dass ich den eigentlich damals ganz gut fand, aber ich wusste nicht mehr, warum. Dann nach der zweiten Sichtung wusste ich dann, warum. Und ja, war erstmal so, also, wie du dich selber so als Zuschauer fühlst, so, das fand ich halt interessant. So. Erstmal so diese Ablehnung, so dieses Unverständnis eigentlich für diese Figuren so. Dass du eigentlich erstmal überhaupt nichts mit denen anfangen kannst, weil ich auch nicht mit denen connecten konnte auf irgendeine Weise. Besonders auch so, weil ne, der Shahid in so einer abgefuckten Wohnung wohnt und so weiter. Und dann tröselt sich das ja so ein bisschen auf, so, ne? Und dass man dann auch mal mehr mitbekommt, warum die so sind. Und das fand ich da unglaublich interessant. Und dann auch so die Beziehung zwischen den beiden, wie die sich entwickelt. Fand ich auch dann zeitweise sehr rührend. Und zum Schluss wollte ich dann eigentlich auch unbedingt so, dass das noch was wird, so. Aber naja. Aber eigentlich ist ja ein Film ohne Happy End auch manchmal besser.
Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass es kein Happy End hat.
Ja, ja, naja, ja, schon, genau. Vielleicht nicht das, was so ein Zuschauer erwartet, aber für die einzelnen Schicksale ist es vielleicht dann doch ein Happy End, so.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist ja auch schön bei so Filmen, auch bei dem, dass das so offen gelassen wird, so dass man sich dann selber so vielleicht denken kann, ja, okay, vielleicht geht es dann den Jahid besser in Mersin, wo er dann daher kommt. Vielleicht findet er da sein Glück und die Sibel in ihrer Beziehung mit ihrem Kind.
Ja, man muss sich halt nochmal so vor Augen halten, wo der am Anfang war, ne?
Genau.
Wo der das komplett abgelehnt hat und dass er am Ende an einem Punkt ist,
ja,
wo er das alles freiwillig nochmal aufarbeiten möchte und seine Vergangenheit, also sich mit seiner Vergangenheit auch konfrontiert und so. Das kann man sich am Anfang halt überhaupt nicht vorstellen, weil er existiert ja und nicht mal das so richtig, ne?
Ja.
Und insofern kann man sich eigentlich nur freuen, selbst in angesichts dessen, dass die Beziehung ja keine Zukunft hat, aber womit sie beide ja auch irgendwie okay zu sein scheinen.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, aber das ist auch ein schöner Kompromiss eigentlich zum Schluss. So.
Ja, und sehr auch schön. Ein realistischer
Kompromiss. Ja, genau, richtig. Also am Anfang habe ich das erstmal noch nicht so richtig kapiert. So. Dachte mir, ja, okay, was soll das jetzt so?
Ja.
Da wird man auch sehr allein gelassen. Aber wenn man da so drüber nachdenkt, macht das schon alles Sinn und ist dann auch ganz schön und schlüssig. So. Und auch nicht kitschig, weil so ein kitschiges Ende würde auch nicht zum Film passen. Und ich finde es ja gerade schön, also das Schöne finde ich auch in dem Film, der wirkt so unglaublich nah, so realistisch. Auch die Dialoge sind so unglaublich realistisch. Es hat irgendwie nichts Aufgesetztes. So. Das wird ja auch oftmals am deutschen Film so bemängelt, dass so die Dialoge aufgesetzt sind, dass alles so auswendig gelernt wirkt. Und das wirkt einfach so unglaublich realistisch.
Ja, total.
Und auch die beiden ja, ProtagonistInnen, also die sind so nah und ja, also ich fand den wirklich super. Also auch jetzt nochmal beim dritten Mal schauen.
Ja.
Ja, hat er mir wirklich viel Spaß gemacht, ja.
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich finde, es ist ein fantastischer Film und jetzt, wo ich mich auch nochmal ein bisschen mehr damit befasst habe, muss ich sagen, dass die Szene zum Schluss, wo er eben alleine im Bus sitzt und so die Realisierung kommt, dass sie jetzt nicht mehr kommen wird, und er aber keinen Wutanfall bekommt. Ne?
Ja.
Das ist so gut, wenn man sich vorstellt, was für eine Entwicklung der durchgemacht haben muss. Weil A, war das halt vorher komplett impulsiv, er konnte es ja überhaupt nicht steuern.
Ja.
Und B, wenn man sich bewusst macht, dass das Verlassenwerden der Frau eine Retraumatisierung bei ihm ausgelöst hat, aufgrund eines früheren Traumas in der Kindheit wahrscheinlich. Ne? Also wird ja nicht mal impliziert, das muss man halt irgendwie so annehmen. Und dann erfährt er sozusagen hier auch wieder eine Zurückweisung von Sibel und er wird wieder verlassen und trotzdem hat er aber die Ressourcen, um damit offenbar irgendwie umzugehen und mit seinem Leben trotzdem weiterzumachen. Das ist so stark. Und das finde ich wirklich fantastisch und deswegen, also beim ersten Mal gucken, was jetzt, weiß nicht, 7 Jahre her ist oder so, da habe ich halt auch total damit gestruggelt, dass sie nicht mehr zusammen sind, weil man dachte so am Ende so, oh, das ist aber so schön im Hotel und irgendwie, ne,
genau,
kann das nicht immer so bleiben.
Weil es ja doch noch was recht Romantisches war zum Schluss. So.
Genau, genau.
Genau.
Und da war ich schon ein bisschen traurig und dachte, ach Mann, warum ist sie denn nicht gekommen? Aber jetzt denke ich mir so, nee, das war genau die richtige Entscheidung und sie können beide damit leben und es wird ihnen auf jeden Fall besser gehen als zu Beginn des Films und deswegen fand ich das jetzt wirklich gut.
Ja, also wer den noch nicht geschaut hat, Naja, jetzt haben wir eh alles gespoilert. Ja. Aber wer sich davon nicht abschrecken lässt, schaut ihn auf jeden Fall an oder macht einen Rewatch. Das lohnt sich auch auf jeden Fall auch.
Genau.
Ja.
So, ich habe noch eine Studie für euch und ich möchte mich ein bisschen kurz fassen. Ich versuche mein Bestes. Also, die Studie heißt The Impact of Client Sexual Orientation and Gender on Clinical Judgments and Diagnosis of Borderline Personality Disorder. Hast du irgendeine Ahnung, worum es geht?
Nein, aber okay. Das wirst du gleich erklären. Das ist auch mal wieder so ein richtig prägnanter Titel.
Ja. Die ist von Catherine Eubanks Carter und Marvin Goldfried aus dem Jahr 2006. So, der Ausgangspunkt dieser Studie ist, dass 1973 Homosexualität aus dem DSM gestrichen wurde. DSM ist ja das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Das heißt, bis 1973 galt Homosexualität als psychische Krankheit. Es gab bis 1987 noch die Diagnose Sexual Orientation Disturbance, also Störung der sexuellen Orientierung, wo man sozusagen homosexuelle Menschen dann trotzdem noch diagnostizieren konnte. Und in der ICD, also der International Classification of Diseases, die von der WHO rausgegeben wird, bestand die Diagnose Homosexualität sogar noch bis 1992. Also man muss sagen, das DSM ist sozusagen immer ein bisschen früher in der Entwicklung, weil da Psychologen dran mitarbeiten und bis das in der ICD landet, dauert es meistens noch ein bisschen. Krass,
dass das noch gar nicht so lange her ist.
Richtig, 92.
Mann, oh Mann.
Ja. Aber nur weil sich die Diagnosehandbücher ändern, heißt das ja nicht, dass auch die PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen plötzlich vollkommen vorurteilsfrei sind. Ne? In einer Studie aus dem Jahr 1995 wurde berichtet, dass in der Stichprobe, die hier aus PsychologInnen bestand, 13% angaben, dass Homosexualität eine psychosexuelle Störung sei. Also 95, da wurde das, also konnte man schon 3 Jahre nicht mehr diagnostizieren. Und 5% gaben an, dass sie es für eine Persönlichkeitsstörung hielten. Das heißt, diese bestehenden Fehlannahmen und Vorurteile, die ja immer noch Bestand haben, also selbst wenn es nicht mehr in den Diagnosekriterien drinsteht, können die Diagnosestellung und den therapeutischen Prozess beeinflussen. Weil, ne, wenn du dir vorstellst, da sitzt ein Therapeut oder eine Therapeutin und du erzählst ihr, dass du homosexuell bist und sie hat eben diese Vorurteile, dann ist es irgendwie auch klar, dass wenn dann eine Diagnose gestellt werden soll, dass das bewusst oder unbewusst auch darauf, ne, Einfluss nehmen kann und auch auf den therapeutischen Prozess und auf die therapeutische Beziehung auch.
Ja.
Ja, sie haben also in dieser Studie den Bias von TherapeutInnen homosexuellen PatientInnen gegenüber untersucht und haben natürlich im Theorieteil erstmal so ein bisschen dargestellt, was gab es denn da schon an Studien, wie das immer so gemacht wird. Und da hat sich gezeigt, dass das Bild relativ uneinheitlich war. Also es konnten teilweise Unterschiede in der Beurteilung von homo- oder bisexuellen Menschen in Bezug auf Depressionen und Beziehungsprobleme festgestellt werden, aber halt nicht konsistent. Also ein Beispiel an der Stelle, Klienten aus dem LGB-Spektrum wurde zum Beispiel ein größerer Bedarf an Medikation unterstellt als heterosexuellen Klienten. Also das ist so ein Beispiel aus der vergangenen Literatur, den sie da zitieren. Und die Autoren dieser Studie argumentieren jetzt, dass die inkonsistenten Ergebnisse daran liegen könnten, dass Depressionen und Beziehungsprobleme, um die es ja hier in den bisherigen Studien ging, möglicherweise nicht die Bereiche sind, in denen sich die Vorurteile gegenüber LGB-Patienten so stark zeigen. Weil das zum Beispiel eher in Bezug auf Persönlichkeitsstörungen eine Rolle spielen könnte. Warum ist das so? Warum besonders in Bezug auf Persönlichkeitsstörungen? Weil Fehlannahmen vorliegen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, manche haben 95 die Homosexualität als Persönlichkeitsstörung angesehen. Dann, und das fand ich noch ganz interessant, ich hatte ja gesagt, dass ein Kriterium der Borderline-Störung Identitätsstörung sei, ne? Also diese diffuse Identität, diese inkonsistente Identität, das inkonsistente Selbstbild. Und in dem DSM-3, da stand zum Beispiel noch drin, dass diese Identitätsstörung auch eine Unsicherheit in Bezug auf die eigene sexuelle Orientierung sein kann. Das heißt, wenn du sozusagen zur Therapeutin gegangen bist und hast gesagt, wahrscheinlich sagt man das nicht einfach so, sondern es ergibt sich über verschiedene Sitzungen, aber es kam quasi raus, dass du dir in Bezug auf deine sexuelle Orientierung unsicher bist, dann war das quasi ein Kriterium für die Borderline-Störung. Mhm, so. Ja. Und das wurde halt auch dann irgendwann abgeschafft, aber das kann natürlich noch sein, dass genau diese Überzeugung bei den TherapeutInnen weiter Bestand hat. Und empirische Studien haben gezeigt, dass die Rate homo- oder bisexueller Patienten unter den Borderline-Patienten höher ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Also in der Gruppe der Borderline-Patienten sind mehr homo- oder bisexuelle Menschen als in der allgemeinen Bevölkerung. Hm,
okay.
Und da muss man sich ja auch fragen, naja, warum ist das denn so? Ist es wirklich so, dass mehr homo- oder bisexuelle Menschen Borderline haben oder woran könnte das sonst liegen? Naja, da haben die Autoren auch gesagt, wenn die Diagnose auf Basis des DSM-3 ist, ist es ja kein Wunder, weil eben diese Verbindung zwischen Unsicherheit über sexuelle Orientierung und Borderline einfach da noch niedergeschrieben war. So. Hm. Und dann eben der Punkt, den ich vorhin schon genannt hatte. Wir haben ja gelernt, dass 75% der Borderline-Betroffenen weiblich sind. Und das Wissen darum kann dazu führen, dass TherapeutInnen eher Frauen als Männer die Borderline-Diagnose geben. Oder kann dazu führen. Möglicherweise, und das spekulieren die Autoren hier auch, ist es so, dass diese Tendenz, dieser Bias, der da vorliegt, sich auch auf solche Männer ausweitet, die sozusagen die heterosexuelle Norm verletzen, nämlich schwule oder bisexuelle Männer. So, und das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen können. Ja, was haben die Autoren jetzt genau untersucht? Sie wollten halt wissen, inwiefern die sexuelle Orientierung eines potenziellen Patienten, einer potenziellen Patientin Einfluss darauf haben kann, ob die Person Borderline vergeben oder nicht. So, es gab insgesamt 5 Hypothesen, nur ganz kurz. Die erste Hypothese war, dass TherapeutInnen die Borderline-Diagnose häufiger homo- und bisexuellen als heterosexuellen Männern geben würden, weil sich das eben besonders in Bezug auf Männer gezeigt hat, in Bezug auf Frauen in der bisherigen Literatur nicht so, aber sie haben es trotzdem auch für die Frauen untersucht. Dann wurde erwartet, dass den LGB-Klienten ein höherer Bedarf an Therapie und eine schlechtere Prognose unterstellt werden würde. Dann, dass die TherapeutInnen weniger Zuversicht und Bereitschaft zeigten, mit den LGB-Patienten zu arbeiten. Viertens, dass TherapeutInnen, also explizit weibliche TherapeutInnen, LGB-Klienten positiver einschätzen als Therapeuten, weil sich das bisher auch gezeigt hat. Und dass fünftens ein Heterozentrismus deutlich wird. Das heißt, wenn die sexuelle Orientierung des Klienten unklar bleibt, dass die TherapeutInnen dann eher von Heterosexualität ausgehen, was sich auch wiederum auf die Therapie auswirken kann. Ne? Hm. So, wie haben die das gemacht? Das Ganze war eine Fragebogenstudie mit 141 PsychologInnen, weiblich und männlich. Das Geschlechterverhältnis war ausgeglichen. Die hatten im Mittel 26 Jahre Erfahrung in der Therapie und 62% davon berichteten, dass sie Borderline-Patienten schon hatten. Den Teilnehmenden wurde dann ein Fallbeispiel vorgelegt. In diesem Fallbeispiel wurde das Geschlecht der beschriebenen Person variiert, also weiblich oder männlich, sowie das Geschlecht der SexualpartnerInnen der Person, also weiblich, männlich, beides oder keine Angabe. Und dadurch entstanden dann 2x4, 8 verschiedene Versionen und jeder der Teilnehmenden bekam eine davon vorgelegt. Dieses Fallbeispiel enthielt Symptome, die an die Borderline-Störung angelehnt waren, aber keine eindeutige Diagnose zuließen. Das war bewusst so, weil wenn es zu eindeutig gewesen wäre, hätten ja alle gesagt, ja, die haben Borderline. Man hätte keine Unterschiede mehr feststellen können. Und das Fallbeispiel, das war eben eine Person, da stand geschrieben, die hatte eine behütete Kindheit in einer Kleinstadt. Die Highschool-Zeit war von Einsamkeit geprägt und im College hatte sie dann erste ernsthafte Beziehungserfahrungen. Eine Beziehung sei unschön in die Brüche gegangen und dann folgte eine Reihe von One-Night-Stands. Einer davon wurde dann eine neue Beziehung, in die die Person ja, sich völlig verausgabte. Die funktionierte aber auch nicht und der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wurde dann als Kontrollfreak bezeichnet. Und sie gab noch an, in diesem Fallbeispiel, dass sie einen häufigen Alkoholkonsum hatte, dass die Noten immer schlechter wurden und dass sie Stimmungsschwankungen und Wutanfälle hätte. So, also das ist so eine Beschreibung, das kann auf Borderline hindeuten, das kann aber auch auf ganz andere Sachen hindeuten. Und die Teilnehmenden sollten dann auf Basis dieser Fallbeschreibung angeben, welche Diagnose sie als wahrscheinlich einschätzen und wie sie die Prognose sehen und welche sexuelle Orientierung die Person ihrer Meinung nach hat. Okay?
Mhm.
Also, was man dann gefunden hat in den Ergebnissen, ist, dass die häufigste Diagnose eine Anpassungsstörung war, mit 88% der Teilnehmenden, die gesagt haben, das könnte möglicherweise so sein. Substanzmissbrauch kam auch vor mit 83% und depressive Episode mit 71%. Borderline haben 50% als wahrscheinlich oder möglicherweise zutreffend gesehen, was ein ziemlich guter Wert ist, weil, wie gesagt, es sollte ja ambivalent sein. Das heißt, es durften ja nicht zu viele Leute sagen, es ist Borderline, ne? Ja. So, und dann zu Hypothese 1, da ging es ja darum, inwiefern die sexuelle Orientierung einen Einfluss hat auf die Diagnosestellung der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und da war es relativ inkonsistent zunächst einmal, also männliche Personen mit nicht spezifizierten Geschlecht der Sexualpartner, also wo es offen gelassen wurde, mit wem die Sex hatten, denen wurde häufiger eine Borderline-Diagnose gegeben als den bisexuellen oder heterosexuellen Männern. Das war sozusagen der einzige Unterschied, der sich hier zeigt. Also es war ein relativ durchmischtes Bild und auch nicht so richtig das, was sie erwartet haben. Weil warum ausgerechnet die, wo es nicht spezifiziert wurde, ne? Hm. Und bei den Frauen zeigte sich überhaupt kein Unterschied. Und da ging es aber sozusagen, also da ging in die Analyse mit ein, wurde beschrieben, welches Geschlecht der Sexpartner hatte. So, also das ist eine Analyseebene sozusagen. Und dann haben sie nochmal geguckt, welchen Einfluss hat denn jetzt die zugeschriebene sexuelle Orientierung? Also man hat sozusagen die Informationen darüber mit in die Analyse genommen, was die Psychotherapeuten dachten, welche sexuelle Orientierung vorliegt. Weil selbst wenn du hier schreibst, dass das Geschlecht nicht festgelegt wurde, machen die sich natürlich trotzdem Gedanken, so was dahinter stehen könnte. So. Und dann wurde nochmal geguckt, wie zeigt sich das denn dann? Und da zeigte sich dann, dass 36% der wahrscheinlich heterosexuellen männlichen Klienten die Borderline-Diagnose bekamen, aber bei den homo- oder bisexuellen männlichen Klienten waren das 61%. Hm. Also da zeigte sich dann doch ein deutlicher Unterschied in Bezug auf die männlichen Personen, aber nicht in Bezug auf die weiblichen Personen. Also bei weiblichen Personen spielte das keine Rolle, inwiefern die Person als homo- oder bisexuell wahrgenommen wurde oder nicht. Genau, also da haben wir auf jeden Fall diesen Bias gefunden. Hypothese 2, das war ja die Prognose und der Therapiebedarf. Da waren sich im Grunde fast alle einig, dass die Person Therapiebedarf hat. 98% haben das gesagt. Insofern gab es da auch keine Unterschiede bezüglich sexueller Orientierung oder Geschlecht oder so. Das Einzige, was sich noch gezeigt hat, war, dass weiblichen Personen eine bessere Prognose gegeben wurde als den männlichen Personen. Dann Hypothese 3, das war die Zuversicht bezüglich des Therapieerfolgs und der Bereitschaft zur Arbeit mit den Personen. Und da hat sich gezeigt, dass die PsychotherapeutInnen eine größere Zuversicht hatten, dass die Person Erfolg in der Therapie hat. Bei weiblichen Personen, mit weiblichen Personen wollten die TherapeutInnen auch lieber zusammenarbeiten.
Woran lag das?
Du nimmst das einfach so hin, findest du das nicht krass so?
Ja, aber woran lag das denn? Das frage ich doch.
Ja, also man muss dazu sagen, dass diese Unterschiede relativ klein waren und die Zuversicht und die Prognose waren auch bei den Männern relativ positiv, aber halt ein bisschen weniger positiv als bei den Frauen. Und die Autorinnen, die geben hier an, dass sie vermuten, dass das auf bisherigen positiveren Erfahrungen mit weiblichen Patienten zu tun hatte.
Aha. Also was anging, der Therapieverlauf.
Genau, Prognose, Therapieverlauf und sozusagen wie smooth die Therapie ablief.
Okay. Na, Männer manchmal ein bisschen aggressiver oder was?
Ich weiß es nicht, ich bin keine Therapeutin.
Ja.
Ja, also das ist auch nur die Vermutung, die sie hatten, dass es möglicherweise an den Erfahrungen liegen könnte. Ja. Aber wie gesagt, es waren auch nur kleine Unterschiede. Die Hypothese 4 bezog sich auf das Geschlecht der Teilnehmenden, also inwiefern das einen Unterschied macht, ob die Person, die das jetzt beurteilen soll, weiblich oder männlich ist. Also es wurde nur kleiner Nebenhinweis hier, es wurde hier nur zwischen männlich und weiblich unterschieden. Und da hat sich gezeigt, dass es keine Unterschiede gab des Geschlechts der Teilnehmenden hinsichtlich der Borderline-Diagnose oder der Prognose oder der Zuversicht. Das heißt, die Hypothese konnte nicht bestätigt werden, dass die Therapeutinnen die LGB-Patienten positiver einschätzen als die Therapeuten. Das gab es also nicht. Und Hypothese 5, und da wird es nochmal interessant. Wie wird denn die sexuelle Orientierung der Person eingeschätzt? Und da wurde ja ein Heterozentrismus vorhergesagt, nämlich dass, wenn keine Informationen zu den Sexualpartnern gemacht wird, geht man eher davon aus, dass die Person heterosexuell ist. Ne? Das war die Hypothese. So, das hat sich auch genauso gezeigt. In Bezug auf die Personen, deren Sexualpartner keine Geschlechtszuschreibung hatten, nahmen 70% der Teilnehmenden an, dass sie heterosexuell sei. Aber es gab einen deutlichen Effekt des Geschlechts der beschriebenen Person. Und das musst du dir jetzt, da musst du jetzt wirklich zuhören und lass dir das auf der Zunge zergehen. Wurde die Person in dem Fallbeispiel als männlich beschrieben, ne? Und es wurde nicht gesagt, welche Sexualität die Geschlechtspartner hatten, dann wurde in 71% der Fälle die Person als homo- oder bisexuell wahrgenommen. Ne? 71%. Was meinst du, wie oft das war, wenn die beschriebene Person eine Frau war? Meinst du mehr oder weniger?
Weniger?
Ja, extrem deutlich weniger. In nur 5% aller Fälle wurde in diesem Fall die Person als homo- oder bisexuell wahrgenommen.
Mhm.
Und das beschreiben sie hier als Lesbian Invisibility, also sowohl in der realen Welt als auch in der Forschung, weil ja, da lesbische und bisexuelle Frauen gerne mal vergessen werden. Und das traf auch hier offenbar ziemlich deutlich zu, also 71 versus 5%.
Die ist von 95, die Studie, ne?
Die ist von 2006.
Ach so, das war jetzt nochmal eine andere, ach so.
Genau, also die Studie hier ist von 2006, 95 war die eine, die ich zitiert hatte.
Ah ja, okay,
hatte.
Das habe ich jetzt.
Genau.
Ja.
Mhm. Aber es wird noch krasser, meiner Meinung nach. Bei den Fallbeispielen, wo gesagt wurde, die Person in dem Fallbeispiel hatte Sexualpartner mit unterschiedlichen Geschlechtern, ne?
Mhm.
Dann gaben 41% an, dass sie meinen, dass die Person trotzdem heterosexuell sei.
Mhm.
Ja. Und wenn lediglich gleichgeschlechtliche Partner dargestellt wurden, meinen trotzdem noch 20%, dass die Person heterosexuell sei. Hä? Also das finde ich richtig krass, muss ich sagen.
Also wird denen das aberkannt oder so die
ja.
Sexualität so?
Ja, genau.
Also jetzt nur bei Frauen oder bei Männern?
Nee, allgemein.
Allgemein.
Da sind beide mit drin.
Ach so, okay. Ich dachte vielleicht bei Frauen so, naja, das ist ja vielleicht nur so eine Phase, wird ja oftmals gesagt.
Ja.
So, und bei Männern so, da gibt es ja nur Schwule oder Hetero.
Genau, also das ist auch das, was sie hier so allgemein annehmen, dass das schon Einfluss hatte. Mhm. Aber diese Zahlen, die ich dir jetzt genannt habe, die trafen eben auf beide Geschlechter. Mhm. So, oder,
tja.
Ja. Also das finde ich schon richtig krass, wenn man sich halt bedenkt, dass das TherapeutInnen sind.
Ja.
Und das, ja, häufig im therapeutischen Prozess, weil es eben auch um zwischenmenschliche Beziehungen auch oft geht, dass sowas dann sozusagen unter den Tisch gekehrt wird von so vielen. Also das fand ich richtig krass, muss ich sagen. Mhm. In der Diskussion ging sie dann noch ein bisschen auf die Ergebnisse ein. Und ja, was sie nochmal hervorgehoben haben, ist, dass die eingeschätzte sexuelle Orientierung nur bei der männlich beschriebenen Person einen Einfluss hatte auf die Borderline-Diagnose, nicht bei Frauen. Also nochmal, um das deutlich zu sagen, wenn die Person als homo- oder bisexuell eingeschätzt wurde, dann wurde ihr häufiger die Diagnose Borderline gegeben, aber nur bei Männern.
Hm.
Und dann gab es ja noch das Ergebnis ganz vom Anfang, dass eben dieses Ergebnis sich besonders deutlich zeigt bei den Personen, wo die Geschlechtspartner nicht mit einem Geschlecht versehen wurden, ne? Also bei dieser uneindeutigen sexuellen Orientierung, wo die Autoren sich hier natürlich auch gefragt haben, so woran kann das liegen? So, also wenn dieser Bias sich häufiger nur bei denen zeigt und nicht, wo es explizit gemacht wird, dass die offenbar homo- oder bisexuell ist. Und die erklären das hier mit sozialer Erwünschtheit. Die haben das so interpretiert, dass wenn die sexuelle Orientierung explizit gemacht wird, dann könnten die Teilnehmenden ja so geantwortet haben, dass sie den Bias gegenüber Personen mit nicht heterosexueller Orientierung aktiv vermieden haben. Also wenn dir sozusagen klar wird, okay, die Person, die ich hier vor mir habe, die ist schwul, dann antworte ich mal lieber so, dass das nicht mit dem Vorurteil, dass sie möglicherweise Borderline hat, übereinstimmt. Ne? Also dass sie sozusagen absichtlich gegen die Studienhypothesen geantwortet haben. So, aber sie sagen auch selber, das ist hier nur eine Vermutung und da muss man nochmal näher drauf gucken. Also insgesamt kann man festhalten, es zeigte sich, dass die Annahme über Geschlecht und sexuelle Orientierung die Zuschreibung einer Borderline-Diagnose beeinflussen kann. Und das finde ich bemerkenswert. Die Borderline-Störung ist somit nicht nur mit Vorurteilen belastet, wie wir ja vorhin gehört haben, sondern dass Vorurteile andersrum eben auch die Diagnose Borderline zu haben beeinflussen können.
Hm, ja, krass.
Ja, das hatte jetzt, wie gesagt, nicht so viel mit Borderline an sich zu tun, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr interessant und ich meine, ich mache das hier auch zu meinem eigenen Spaß und deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Studie ausgewählt, die ich besonders interessant fand.
Ja.
Ja.
Ja, ich hoffe, unsere HörerInnen fanden das auch interessant.
Ja, ich habe wieder das Gefühl, dass ich das nicht so gut erklärt habe, aber wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert bitte gern.
Gut, ja, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge über Gegen die Wand und Borderline-Störung. Ihr findet uns natürlich über alle gängigen Social-Media-Plattformen, natürlich Twitter, Instagram, oder ihr könnt auch direkt über unseren Blog uns schreiben, also über unsere Brainflix-Seite. Genau, und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Fragen oder auch gerne mal dabei sein möchtet, dann schreibt uns.
Oder wenn ihr Themenwünsche habt.
Genau, und wir möchten auch gerne wissen, wie ihr das jetzt fandet, so heute die Strukturierung, also dass das dann mit in die Filmbesprechung mit einging, der wissenschaftliche Teil. Das würde uns sehr freuen.
Genau.
Genau, dann bleibt uns nichts weiteres übrig, als zu sagen, ja, wir hören uns beim nächsten Mal und ja, wir freuen uns.
Genau, bis dann. Tschüss.
Bis dann, ciao.